So.
Biertocher Podcast 107.
Am 3. Juni 2013, Folge 107.
Wegen Schlechtwetter wieder.
Und mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
Mit sehr freundlicher Unterstützung.
Ja, ja.
Wir sitzen gerade auf einem meterhohen Berg Geld.
Danke, Jörg.
Jörg, und das verteilen wir jetzt.
Vor allem, wie klein wir es aufteilen, damit es ein Meter hoch vielleicht.
Genau. Okay, so, dann einmal Prost, Jan.
Ja.
Prost.
PHP, APC. Ja.
Mhm. Hast du schon nachgedacht?
Ja, ich habe immer noch nicht kapiert, was das bedeutet.
Ja, dann wird das ein Rätsel sein. Mystery.
Okay.
Hat jemand was erlebt, kann man doch fragen. Die rituelle Frage vom Horst, gleich vorweggenommen.
Danke, lieber Gregor. Ich habe mir im Kino was angeschaut, nämlich Hangover 3.
Wirklich wahr?
Wirklich wahr. Puh, ich kann jetzt über die komplette Hangover-Trilogie Nonsens verbreiten.
Okay, ich kenne nur den ersten Film und ich habe mich eigentlich schon immer gefragt, wie man da einen zweiten Teil drehen kann.
Das haben sich, glaube ich, viele gefragt.
Also aber jetzt, bevor wir jetzt da voll ins Detail gehen, sagt sie vielleicht, ob sie hier was erlebt hat, oder wir reden wollen, bevor noch
ein strenger Regisseur Hörer heute.
Da wenigstens ein Pseudo-Inhaltsverzeichnis.
Okay. Okay.
Okay, okay, dann mache ich weiter. Ich habe versucht, Steam für Linux und Desura für Linux zu vergleichen und hätte fast ein Spiel gekauft, aber mangels Auswahl dann doch nicht. Mhm. Aber ich kann jetzt ein bisschen darüber reden.
Ja, ich kann auch nicht so viel berichten. Ich habe wieder einen Hardware-Schaden, ein Galaxy S3, das einfach so kaputt gegangen ist. Mhm. Das ist mein Rand. Aber sonst, ja. Und nebenbei, eigentlich off-topic, nebenbei, ich bin verlobt.
Oh, wow, das ist Breaking News.
1-2-1-2. Gratulation, Johnny.
Danke, danke. Ja, aber sonst nicht viel erlebt.
Okay.
Sehr ereignislos.
Ja, ich war auch im Kino und ich kann drüber streuen, dass ich ein bisschen mit meinem Uncloud-Problem umgetan habe und versucht habe, ein bisschen Performance rauszuholen.
Auf deinem Raspberry läuft es, genau. Genau,
genau. Ja. Wer fängt an? Ui, jetzt humpelt es aber gar nicht gut.
Muss man erst Mut antrinken?
Was ist denn mit dem ersten Thema, mit dem aufgeschriebenen? Google Maps im neuen Look und vielen
Features. Habe ich vergessen.
Das habe ich nämlich noch von der Keynote. Da haben sie mir das Ewigkeiten gezeigt. Das war furchtbar langweilig eigentlich. Aber hast du schon einen Zugang?
Ich habe es schon aktiv von meinem, keine Ahnung, ich habe auch nicht danach gefragt. Weiß nicht,
wie das normalerweise haben sie gesagt, dieses Preview geht ja nur mit Invites oder so. Irgendwie.
Okay, vielleicht habe ich mich mal gemeldet.
Also Google mag dich mehr als uns?
Ja, offenbar. Na, ich habe mein Google Maps geöffnet, da kam einfach die Frage, wollen Sie wechseln? So wie früher mal schon, das war mit OpenGL, mit WebGL, glaube ich. Mhm. Es schaut jetzt ein bisschen anders aus im Look. Es ist jetzt, glaube ich, tiefenmäßig Fullscreen. Auch die Optik sieht anders aus. Also der klassische gerenderte Look von Google Maps schaut jetzt ein wenig andere Farben und so.
Okay.
Und es dürfte, glaube ich, jetzt durchgehend WebGL verwenden. Und die Karte ist mehr. Die Karte ist jetzt interaktiver. Du hast, wenn du auf einen Punkt auf der Karte klickst oder auf ein Element auf der Karte, sei es jetzt ein Lokal oder sei es eine Sehenswürdigkeit oder eine Kirche, dann werden anhand dieses Punktes Kontext, also im Kontext basiert, andere Dinge hervorgehoben. Mhm. Und zum Beispiel, wenn du auf eine, die dazugehören, ich klicke auf ein Gemeindeamt, dann wird auch zum Beispiel die Polizei und sonst was in dem Ort hervorgehoben. Und,
also versucht er noch
und die Straßennamen, Infos, die vielleicht vorher keinen Namen eingeblendet hatten, weil sie zu klein waren, in der Umgebung werden plötzlich eingeblendet.
Also ist das die geografische Ergänzung zu dem Suchwortvervollständigen von Google?
Ja, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Aber es ist auch deutlich ressourcenhungriger. Also das Scrollen und Zoomen ist mir persönlich eigentlich am alten Google Maps deutlich flotter.
Okay, du hast es dir nicht am Browser, dass du das am Handy anschaut?
Am Browser. Okay. Aber am Notebook. Also das ist mein Core i5, glaube ich, ist so ein Standard. Also kein spezieller Grafikchip oder so. Also mein normales Desktop-Arbeitsnotebook halt.
Ja.
Und man hört auch kaum auch Google Maps auf, wie die CPU-Lüfter halt hochdreht. Hat ein bisschen mehr zu tun, aber ich habe es jetzt noch nicht so intensiv getestet, aber es schaut nett aus und macht durchaus Sinn, glaube ich.
Ja, sie haben es so beworben mit so, jetzt sehen Sie die Karte und Sie haben die anderen Bedienelemente in den Hintergrund gerückt, dass man so, wenn man das erste Mal drauf surft, dass man eigentlich fast nur die Karte und vielleicht noch ein Suchfeld sieht und so.
Ich vermisse zum Beispiel meine Karten. Also kennst du das Feature, wenn du eigene Karten angelegt hast? Zum Beispiel eine Karte von, keine Ahnung, vor einer Reise also Dinge-Elemente oder meine markierten Orte oder so ähnliches. Das habe ich jetzt so in einer 5 Minuten kurzer Rumklickerei nicht auf Anhieb gefunden, wie ich die wieder herbekomme, weil die würde ich schon vermissen.
Mhm.
Und das Zweite ist, glaube ich, einfach Gewohnheit. Google Maps ist so ein häufig genutzter Service, dass ich mir denke, das stößt auf Widerstand, weil es anders ausschaut. Aber ich habe die Keynote nicht gesehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich war jetzt nicht vorbereitet oder habe mich nicht auf irgendwas gefreut.
Ja, die haben sich total draufgestürzt. Aber eh klar, weil es einfach strategisch ist, auch wenn es Fahrt zum Anschauen ist, ein total wichtiges Thema. Ich meine, jetzt die Apple-Leute, die sich mit ihren Maps auf eigene Füße jetzt gestellt haben, die OpenStreetMap-Leute, die eine exzellente Arbeit leisten irgendwie. Also da gibt's und man verwendet es einfach, dieses Navigieren und Nachschauen und so ist jetzt viel mehr ein Anwendungsfeld.
Navigieren ist ein Stichwort. Was wunderschön ist, also viel besser als auf der alten Karte ist, aber in Wien leider noch nicht geht, ist Navigieren mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Okay.
Es ist automatisch eingeblendet, die Züge, wann sie fahren, also wie die dann so ähnlich wie das auf Android bei der Öffi-App sieht man so grafisch die Anschlussverbindungen und wie viel Zeitfenster dazwischen hast, siehst du auch unten als horizontal so Zeitleisten. Also dieses Verkehrsmittel hast du die Zeitleiste bis dahin, dann hast du 2 Minuten Zeit beim Umsteigen und so weiter. Und auf der Karte auch grafisch dargestellt mit Alternativrouten, wo du drüber hoverst mit der Maus, wird die andere hervorgehoben. Also wirklich wunderschön gelöst, wenn es nur in Wien ginge mit den. Aber da steht dann für Wien nicht verfügbar, also die Daten sind nicht.
Das ist ja oft so, das ist so wie dieses Google Now, ihr super intelligentes System, was in Wien jetzt auch nur das Wetter anzeigt, im Prinzip. Oder gerade mal erraten kann, dass du jetzt auf der Arbeit bist.
Aber so etwas könnte man sagen, also zeig mir eine Anwendung von der Wiener Linien, die das nur annähernd so schön und hübsch und intuitiv darstellt. Und genauso was ginge, also jemand anders kann es schöner machen, besser machen und vielleicht macht es jemand noch besser, solange die Daten da
sind. Ja, wenn alles gut geht, kann man es eh aussitzen, oder? Die haben sich ja die Wiener Linie bereit gefunden, das zu öffnen. Und dann wird sich hoffentlich auch Google daran setzen.
Das ist ja ein alter Ranz schon mittlerweile.
Wirklich. Ran bis ranzig.
Genau.
Ich habe noch ein Thema, das ich nicht angekündigt habe.
Ja, hau rein.
Ich habe wieder mal Geld ausgegeben für Luftprojekte. Nämlich bei Kickstarter wurde ein neues Spiel angekündigt.
Aha.
Und zwar hat es von dem Spiel keinen Prototyp gegeben, keinen Screenshot, kein gar nichts, sondern nur ein Video von Typen, die darüber reden, dass sie das Spiel machen wollen.
Okay, interessant.
Das muss also gut sein, das Video. Das Äquivalent zum absoluten Börseblasen spekulieren auf irgendwelche Dotcom-Bubbles.
Also die Hoffnung.
Ja, voller. Ich habe Hoffnung gekauft. Aber ich muss sagen, das Video war lustig und es war von einem, der schon ein erfolgreiches Kickstarter Projekt gemacht hat.
Okay, also kein Bekannter.
Und das hat auch super angefangen, er ist voll, also sie haben das einfach sehr lieb gemacht, das Video, er ist voll mit Ketten gefesselt an seinen Stuhl und dann kommen zwei Kollegen rein und fragen ihn, ob er jetzt nicht beim neuen Projekt was machen will. Dann sagt, nein, er hat seinen Kickstarter-Leuten versprochen, dass erst das fertig programmiert wird, er kann da nicht weg. Und so, und dann holen sie aus dem Irrenhaus halt einen Chefdesigner, der dann so herumspinnt von seiner neuen super Spielidee und ja, wird er das aushalten und so, dann wecken sie ihn irgendwie auf und er plappert in die Kamera über sein neues Spiel und nachher sedieren sie ihn gleich wieder, dass ich sein Hirn nicht überhitze.
Warum geht es um das Spiel? Also warum
wird das Spiel heißt Massive Chalice, also massiver Pokal, wenn ich das richtig.
Ja,
also hol, jetzt mal. Oder massiver Gral. Also, und es wird alles können, was du dir nur wünschst, also taktischen Fantasy. Combat in einer 3D-Landschaft kombiniert mit so einem generationsübergreifenden Helden-Aufbauspiel mit Rollenspielelementen, also wo du so deine Helden auflevelst und dann so Game of Thrones-mäßig miteinander verheiratest, dass sie Kinder kriegen und ihre Schwerter und so in die nächste Generation üben.
Werbeschreibung mit Game of Thrones.
Und dann musst du halt immer entscheiden, ob du dem Held Zaus schickst, seine Kinder aufziehen, dass du in der nächsten Runde noch gute Kämpfer hast, oder ob es da jetzt irgendwelche bösen Horden damit bekämpfst, die gerade ein Reich
befallen. Aber eher strategisch klingt das, weil du hast ja schon mehrere Charakteren und so.
Und dafür aber wieder so XCOM-mäßige Taktik-Kämpfe dann Fantasy. Wir haben halt gedacht, bitte nimm's. Nein, für das gute Video.
Interessant, ja. Es hat ja mal so eine...
Und schon DRM-frei und Linux gleich vom Start, ohne irgendwelche Stretch-Goal.
Das ist auch mir natürlich gefallen. Oft bei Kickstarter.
Sie kommen langsam drauf, ja.
Auch das Multiplattform-mäßige. Also die zwei Adventures, auf die ich mich freue, das eine von den Double Fine und das Broken Sword, die sind auch beide für Android angekündigt. Und DRM-frei weiß ich nicht, aber zumindest diese Multiplattform, dass sie versuchen, auf verschiedene Devices und Plattformen draufzukommen.
Also wer von mir Geld will, einfach nur aufs Kickstarter-Projekt schreiben, es wird gleich eine DRM-freie Linux-Version geben und mein Geldbassel sitzt schon lockerer.
Ja.
Hat es nicht so eine Fantasy-Lebenssimulation mal gegeben, aber jetzt nur für eine Person, das Fables? War das nicht von...
Fable war von
Peter Molyneux.
Genau, ja.
Das war ja auch,
aber weder DRM-frei noch für Linux.
Ja, richtig.
Aber war von der PC, Thematik, ja, ja. War mit einem Held halt und... Du hast auch nichts vererben können, glaube ich, sondern du hast halt nur deine Entscheidungen haben dann dein Aussehen verändert.
Ja, der immer so ein bisschen den Ruf immer so
genau, die zu Leute generieren jubeln dir dann so zu. Und
dass er immer besondere Spiele designt, der Peter Molyneux irgendwie, aber ich weiß es nicht, ich habe es ja beides nicht gespielt.
Ja, also ich glaube, der Hype um seine Spiele ist immer ein bisschen größer, als die Spiele dann aber wirklich sind.
Ich habe manchen Podcasts auch gehört, ja. Ja, ich habe ein bisschen was so aus der Tech-Szene. Bin ich heute drüber gestolpert, dass Mozilla und Foxconn eine Kooperation angekündigt haben und gemeinsam 5 Geräte entwickeln wollen. Foxconn kennt man ja aus früheren Berichterstattungen, ein taiwanesischer Hersteller, der eigentlich der größte Kunde davor war, Apple, jetzt nicht mehr mittlerweile, weil die sind jetzt mal zum Konkurrenten gegangen für einige Teile ihrer Produktion.
Wegen massiven Imageproblemen.
Aber ist es immer
die Imageprobleme weiß man nicht so, weil Apple war zumindest einer der Produzenten, wo dann der Chef noch hingereist ist und die haben aus dieser Lage sich nicht befreit, aber zumindest irgendwie Interesse gezeigt. Ihre Argumentation bei Apple war jetzt von Foxconn wegzukommen, dass das letzte Mal so Produktionsfehler gegeben hat und dieser Konkurrentenproduzent von Foxconn war produziert auch viel in China und da ist die Produktion verteilter und da ist die Fehlerquelle vielleicht nicht so. Gibt es keinen Bottleneck of Feature irgendwie, das kann nicht alles
kann. Wird man sehen.
Ja, wird man sehen, aber interessant. Mozilla Foxconn, was meinst du? Gut, juhu oder wurscht?
Erstmal schauen, was rauskommt.
Ja, es kommt davon, welches Device da rauskommt.
Welche
oder ja, wie es hergestellt wird, mit wie viel Kinderarbeit.
Prinzipiell finde ich es interessant, dass die jetzt schon wirklich konkrete Pläne haben, da wirklich konkrete Devices fertig rauszubringen.
Ja, ja, also das ist offiziell bestätigt.
Ich habe das letzte Mal gesprochen, dass ihr, ich glaube in der letzten Folge, als ich nicht da war, habt ihr auch das, oder habe ich mich jetzt verhört?
Ja, wir haben sich mal drüber gesprochen, mit dem Florian.
Ja, genau.
Man muss da abwarten. Also ich finde, es gibt halt immer die großen Player, also neben Android und iOS und da gibt's ja, kann man schon zuschauen, wo es Lebenszeichen gibt. Bei Mozilla fällt mir in letzter Zeit auf mehrere Lebenszeichen. Bei Ubuntu Phone fällt mir auf, naja, bisschen noch Tumbleweed. Das ist, muss man erst abwarten, müssen mal ein Release und ein Gerät rausbringen, das man in irgendeinem Laden kaufen kann oder sich irgendwo bestellen kann ohne Schmerzen. Und dann gibt es halt noch diese ganzen Ex-Memo-Leute, das Sailfish OS und Tyson, was es da noch alles gibt. Und bei Mozilla wird es halt interessant, wenn das groß wird, weil sie haben angekündigt, dass es halt eine ganz freie Plattform sein wird. Wenn es groß sein sollte, sind ja schon viele Events in der Geschichte, aber wenn es mal Erfolg haben sollte, werden die vor demselben Problem stellen wie Android. Weil wenn dann beginnen die einzelnen Hersteller das Betriebssystem anzupassen, dann hat man so eine Fragmentierung von verschiedenen Versionen, wie es Android auch erlebt hat. Und das ist keine einfache Situation. Also Google in letzter Zeit betont immer, wir wollen es wieder vereinheitlichen und das Ganze wieder zusammenführen. Mal schauen.
Ah! Florian, servus.
Hello.
Ohne Themen.
Ja, fast. Wir reden wieder über
Handheld. Ohne dich, ja.
Über Smartphones.
Oh ja, schon wieder.
Das ist wieder ein kreisende Thema. Ja, klar. Hast du es mitbekommen, dass Mozilla und Foxconn
schon lang
Geräte angeben? Ja, aber jetzt offiziell bestätigt.
Ja, aber auch nichts Neues. Ja, was sagen, ist das du? Immer so neu, wenn es eine Woche alt ist.
Was meinst du? Gut, schlecht oder wurscht?
Eigentlich wurscht, glaube ich, bin ich schon. Im Endeffekt wird es eh bei Foxconn produziert wahrscheinlich. Egal, wenn sie da jetzt einen Vertrag machen mit irgendeinem Hersteller, der dann wieder auslagert dort. Es gibt so viele Firmen, die eigentlich eh alle genauso funktionieren.
Ja, es gibt...
kommt nicht so gut rum. Außer mit dem Fairphone.
Ja, und da nur zur Hälfte. Also die haben jetzt auch, aber haben die nicht jetzt auch in den Liefertermin schon angekündigt oder so? Irgendwas hat sich da getan.
Ja, es ist offiziell bestätigt.
Wirklich?
Irgendwo habe ich gelesen, dass es zumindest wirklich kommen wird. Aber wann, weiß ich nicht.
Weil ich habe einen Podcast gehört und der Holger Klein, der hat schon Kohle rein investiert, hat sich da schon so...
NSFW.
Genau, hat sich genau in NSFW.
Fairphone gesichert.
Fairphone gesichert,
genau. Weil er gemeint hat, die geäußert.
Ja, richtig. Wobei man sagen muss, das ist halt wieder, er hat halt den es gibt ja noch kein für Consumer gedachtes Firefox OS-Device. Es ist halt ein Developer-Phone und da ist die Hardware halt schwach. Mhm. Was er halt gemeint hat, es ruckelt und zappt an jeder Ecke und Stelle, das kann ich mir gut vorstellen. Ein Developer-Phone wird jetzt nicht die Galaxy S4-Performance liefern.
Aber wer weiß, vielleicht Mozilla hat ja doch schon eine breite, also man kennt es, hat eine breitere Userbasis durch den Browser, auch in der Windows-Welt und also weit verbreiteter als zum Beispiel Ubuntu. Bei Ubuntu hat man ja gesagt, die nutzen ihre Userbasis, um es aufs Telefon zu bringen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird.
Das glaube ich
nicht. Und vielleicht lernen sie
eine weniger Userbasis als Mozilla.
Genau,
Mozilla.
Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht kann ja Mozilla aus diesen Fehlern lernen, die, wie du schon vorher angesprochen hast, mit die Android als immer wieder hat mit der Update-Politik oder mit der Fragmentierung.
Wenn es verschiedene Services einbinden kann, wenn ich mich dann halt mit meinen Gmail-Sachen einfach mit Firefox OS und Ding, ich meine, die ganzen Plugin-Szene für den Browser her ist halt ziemlich gut aufgestellt. Also diesen ganzen Kanzes von Evernote bis Pocket kann man ja alles auch unter Firefox nutzen. Warum nicht einfach mal einen so trustworthy Partner haben für sein Zeug? Zumindest einen.
Follow-up-Thema fällt mir da gleich ein. Mhm. Das hat zwar mit Follow-up.
Also okay.
Ein Follow-up. Nicht Org, sondern ja, nur technisch. Mhm. Zum Thema Mozilla fällt mir ein, Firefox 21 ist ja seit der geraumen Zeit jetzt aktuell draußen.
Ja.
Und da gibt es eine von vielen unbemerkte Änderungen im Audio-Framework, die mich persönlich gerade sehr genervt hat. Mozilla spielt ja bisher im Browser keine MP3s ab, da sie ja keine unfreien Codecs in den Browser aufnehmen.
Stimmt das nicht irgendwie
doch? Ja, OGG kannst du abspielen. Ja, OGG Vorbis. Also ich habe in der Arbeit mit Streaming-Services zu tun. Wir haben extra einen OGG Vorbis-Encoder gebaut, also inkludiert, damit wir Mozilla-User, also Firefox-User bedienen können. Und seit der Version 21 spielt der Firefox plötzlich auch MP3s.
Super.
Und zwar nicht, und sie haben das so umschifft, dass sie nicht selber jetzt diesen unfreien Codec im Browser ausliefern, sondern sie bedienen sich des Windows Media.
Sie rufen die API vom Betriebssystem auf, die das macht.
Windows Media Foundation, also Media Foundation API oder so wie es heißt.
Okay.
Nur ist das irgendwie, funktioniert das nicht korrekt, wenn nämlich gerade bei Streaming, wenn du keinen Content-Length-Header mitschickst oder so in Chunks auslieferst. Auf jeden Fall, und wir haben schon verifiziert, es liegt nicht daran, dass wir zu langsam streamen oder der Puffer zu klein ist. Es hakt und ruckelt und macht Pausen und also schlechter als vorher. Ja. Mir das viel lieber, der Firefox bleibt bei OGG Vorbis und das kann er vernünftig gut, also er lagert das Audio aus auf
Windows. Das kann er jetzt auch für H264 wollen sie das ja auch machen, oder?
Ich weiß nicht genau.
Das ist ja Windows-Ding oder auf QuickTime oder habt ihr getestet unter Mac oder Linux? Das sollst du ja auch das System-Ding verwenden. Das über G-Stream immer oder
QuickTime. Unter Linux ist das G-Stream-Backend in Verwendung.
Ja, der Developer-Aufwand, oder? Die müssen halt jetzt, machen sich von den einzelnen Plattformen abhängig und müssen halt immer deren Framework benutzen, das mitkommt.
Ja, dann Firefox funktioniert im Endeffekt eh nur auf drei Plattformen. Obwohl BSD wird es wahrscheinlich auch gehen. Mhm. Und die werden vielleicht G-Stream installieren müssen dafür.
Ja, bis jetzt war es schön, wenn man mit HTML5 Audio einfach ohne Browserweiche und sonstigen schmutzigen Web-Hickhack, ich habe ein Audio-Element eingebaut in HTML, also plain HTML, ohne irgendwelche Browserweichen, JavaScript, sonstigen plötzlich nur HTML und einfach mehrere alternative Source-Elemente angeben. Sage Type MP3, Type OGG, also Vorbis. Und der Browser kann sich dann, also jeder Browser kann sich dann selber das nehmen, das er halt am liebsten mag. Der Internet Explorer holt sich MP3, der Firefox holt sich so Vorbis. Nur jetzt seit der neuesten Version holt sich der Firefox auch das MP3 und spielt es aber dann nicht richtig ab.
Bevorzugt das MP3 gegen ein OGG?
Nein, ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, dass er es nicht bevorzugt. Es ist nur, er nimmt es offenbar in der Reihenfolge, in der es drin steht. Und das hat mir aber auch einen Tag gekostet. Genau, die Reihenfolge
entwendigt.
Also wenn er alles spielen kann, nimmt er einfach das erste. Er bevorzugt jetzt nicht auch Vorbis über MP3. Aber das mal rausfinden, dass der jetzt mal.
Vielleicht sollten sie es bevorzugen gegenüber MP3,
wenn es
besser funktioniert.
Ja, vielleicht aus Developer-Sicht gar nicht so unklug, weil sonst hast du das Problem, manche haben ja Firmen updaten da nicht auf den 21er gleich und dann hast du ein verschiedenes Verhalten, oder? Weil der eine holt sich den OGG drin, der andere das MP3, was kaputt ist und dann.
Das nächste ist noch mit HTML5. Da gibt es ja noch beim Audio-Tag so ein Attribut, das man sagt Preload, ob er das Audio auch dann holen soll, wenn ich nicht auf Play klicke.
Mhm.
Was ja vielleicht nicht immer so gut ist. vor allem jetzt sagt Traffic auf der Userseite. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass es offenbar viele Android-Clients, also die Android-Browser, immer holen. Auch wenn da steht Preload is none. Also das heißt nicht, und laut HTML5 Standard ist es nur ein Hint, also das ist nicht Standard, nicht regelwidrig, das ist nur ein Hint für den Browser. Du solltest es lieber nicht holen, aber du darfst es holen, wie du magst. Und gerade bei einem Mobilgerät verstehe ich eigentlich nicht, warum automatisch immer das Audio runtergeladen wird, wo du eben ein begrenztes Datenvolumen hast. Wenn du
irgendwie langsam surfst und dann holt er das Audio, wenn du es nicht brauchst,
es erzeugt noch langsamer. Es erzeugt mehr Traffic auf unserer Seite, erzeugt Traffic auf der Kundenseite,
das stimmt.
Also auf der Besucherseite.
Gerade für so Datenvolumen und so.
Ja. Aber es ist ein bisschen zu technisch jetzt mittlerweile, es war nur Mozilla.
Ich habe noch eine untechnische Anmerkung zum 21er Firefox. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sie haben etwas verbessert, was mir schon lange so Debug-Cut-mäßig irgendwie auf die Nerven gegangen ist.
Das Icon ist schöner, Mann.
Das ist ja wirklich wahr.
Ich frage mich. Ich habe geraten.
Das passt schon dazu.
Ja, genau. Dann muss ich es aber laden. Der ganze Download-Abwicklung ist jetzt anders, weil das war früher mit einem Pop-up und das war nicht mehr ganz zeitgemäß. Das hat der Chrome schon lange Zeit schöner gemacht, indem er so unten eingeblendet hat.
Rechts oben, genau,
rechts oben ist jetzt eine wunderschöne Download-Leiste. Download-Leiste, das zeigt dir an, wie lange es noch braucht. Und
aber
du kannst auch oben anklicken. Das war schon. Ich muss jetzt lange weiterreden.
Ich vergesse das nicht.
ja, genau. Man kann dann oben auf das Icon, wenn es fertig ist, klicken und dann sieht man auch so eine Liste, glaube ich, Dropdown-Liste, wo man dann so Dateipfad öffnen und so dann
auswählen kann. Ja, das ist recht schön. Ich verwende selbst eigentlich schon lange Download-Status-Bar, das ist unten einfach. Machen
so ein Plugin,
ja, ohne den ging nicht mehr. Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen, dass das jetzt ein was ist, weil bei mir zeigt das dann nicht an. Aber weil ich habe es heute woanders gesehen, dass was fehlt, ist die Geschwindigkeit. Er zeigt dir in der Liste nicht an, wie schnell er runterlädt. Nur wie lange es noch dauert. Ist wahrscheinlich für Normal-User eh wurscht, weil die wissen nicht, was die zahlen sollen.
Ein Mozilla-User-Face interessant, das braucht man nicht wissen, nur wie lange.
Naja, ich glaube, für wirklich Normal-User wird es wahrscheinlich nicht interessieren.
Sie haben auch wahrscheinlich keinen Platz gehabt, das ist so ein gefitzeltes kleines Raum, das geht sich dann.
Möglich, ja.
Aber das Open Source ist, wenn könnte irgendwer herkommen und das umschreiben und forken.
Eiswiesel macht das sicher anders.
Ja, nein. Mir ist es ja so, dass ich teilweise, wie ich viel Firefox verwendet habe, so viele Plugins installiert habe, dass es schon gar nicht mehr aufgefallen ist, was eigentlich dann im Endeffekt alles ändern muss.
Das geht mir auch so.
Also das war bei mir beispielsweise die Startseite, die haben sie auch ganz lange Zeit irgendwie gleich gelassen und jetzt haben sie halt auch so dieses Speed-Dial-mäßig, dass du so Lesezeichen definieren kannst und direkt draufklicken kannst.
Ich habe immer About Home jetzt als Startseite, weil da habe ich meine letzte Session wiederherstellen.
Okay, auch eine Möglichkeit.
Was ich aber gut finde bei Firefox gegenüber von Chrome oder Chromium, er lädt, also Firefox, wenn er startet und du irrsinnig viele Tabs offen hast, lädt er die erst, wenn du draufklickst, rendert er sie erst.
Das ist angenehm.
Was doch Performance bringt, weil ich habe dann teilweise 100 Tabs offen, auch in diesen tollen, wie hat das geheißen, wo du einzelne Gruppen bilden kannst, also nur die offenen Tabs hast von einer Gruppe. Da vergesse ich halt manchmal, dass ich in einer anderen Gruppe noch 100 Tabs offen habe. Sehen oder über.
Du hast aber recht, weil ich habe beim Chromium habe ich so ein paar Tabs angepinnt. Und wenn ich das erste Mal hochstarte, gerade auf einem kleinen Netbook oder so, dauert das halt ewig, bis er halt das ganze Evernote und Gramses mal geladen hat. Und bis dahin steht das Werk. Ja?
Ich habe das letzte Mal noch irgendwie ein tolles JavaScript oder eine Flash-Seite offen gehabt.
Ich finde das Feature mit dem Session-Speichern eigentlich super. Also Prinzess war ja bei Firefox, glaube ich, eins der erste Browser. Kann das, oder gibt es bei anderen Browser überhaupt? Weiß ich gar nicht.
Ja, aber es geht bei Chromium irgendwie, er nimmt die letzte, kann er schon wieder aufmachen, aber irgendwie so ein gescheites Session-Handling habe ich nicht gefunden.
Man kann es ja bei Firefox einstellen, dass es immer automatisch speichert vom Beenden. Ja. Nur ich habe mir das selber wieder abgewöhnen müssen, weil ich neige zum Sammeln. Ja. Irgendwann habe ich so viele...
Bookmarks braucht man nicht.
Ja, Bookmarks braucht man nicht, dann sind das einfach offene Tabs. Ja. Und dann irgendwann so nach einem halben Monat, dann... Na, das schaue ich mir morgen an, Oder das, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das an. Und dann auf einmal habe ich dann schon 17 Fenster und in jedem Fenster 30 Tabs. Und dann irgendwann...
Und dann so Funktionen mit so alle Tabs rechts von diesem bitte zumachen.
Gibt es ja als Plugin. Oder doppelte Tabs. Ich habe mir jetzt endlich ein Plugin installiert, dass er doppelte Tab findet. Weil, ja, ich bin da drauf gekommen, ich habe dann das eine ein paar Mal geöffnet gehabt, weil ich es einmal nicht geschlossen habe. Dann habe ich halt das TIS 10-mal offen gehabt. Habe das einmal installiert und mal ausprobiert und dann waren plötzlich 10 Tabs weniger.
Ja, es ist nicht unschlau. Also Reiter, macht ja so viel im Web irgendwie das Reiter, dass da ein advancederes Handling irgendwie schon Sinn macht.
Was ich da empfehlen kann oder so halbwegs empfehlen, was auch was der Holgi oder der Tim bei NSFW empfohlen hat, A-Flatter. A-Flatter, das heißt, du kannst im Grunde bei Amazon ja immer Geld kriegen, wenn du irgendwie Leute wirbst. Das heißt, du kaufst über diesen Link was ein und kriegst dafür einen Prozentsatz von dem Umsatz. Und du kannst es über A-Flatter das direkt auf ein Flatter-Konto überweisen lassen. Halt auf dein eigenes.
Amazon-Umsatz.
Genau. Das sind diese Affiliate-Links.
Also Amazon geht dann direkt auf ein Flatter-Konto.
Genau, also all die Prozente, die du fürs Werben, für den Kauf kriegen würdest, kriegst du auf das Flatter-Konto. Das heißt, alles, was du in Amazon so kaufst, über den Firefox, wenn das Plugin installiert ist, kriegst du deine eigene Werbepauschale wieder.
Aber ich meine, der Sinn vom Amazon-Konto, dieser Vergütung ist ja, dass du dann Geld kriegst.
Nein, dass du Geld kriegst, wenn es für andere kauft.
Ja, aber
das Flatter-Ding, im Grunde kriegst du Geld, wenn du es selber kaufst dann. Es ist nicht so der Sinn von dem Amazon-Teil, aber es ist über Umwege, spendest du es nachher halt sowieso wieder jemanden, wenn das
ja,
aufs Flatter-Konto
aber du verlierst trotzdem, weil du ja nicht nur die Überweisungsgebühren von Amazon hast, sondern jetzt noch zusätzlich von dem bisschen Gewinn, den du mit Amazon machst, die Flatter-Gebühren wegrechnen musst.
Na, die direkte Überweisung kostet ja nichts. Ich glaube, bei Flatter ist das Einzahlen jetzt kostenlos schon. Da haben sie die Gebühren jetzt schon.
Glauben wieder mal, okay.
Ja, weil also wenn du auch die Kreditkartengebühren und so weiter hat Flatter jetzt schon übernommen.
Echt?
Ja.
Okay.
Und du zahlst
und
halt nachher nur, ich weiß nicht, für
direkt. Wenn du auszahlst, wenn du dir vom Flatter auscasht sozusagen, wenn du sagst, ich habe jetzt so und so viele Euro auf meinem Flatter-Konto, ich möchte jetzt das auf mein Bankkonto überwiesen.
Das kannst du erst 10%. Ab 10 Euro oder irgendwas.
Ja,
und nehmen wahrscheinlich was. Aber ich bin, oder dazwischen nehmen sie vielleicht auch was, wenn du wenn du Leute flatterst. Bei direkt spenden, glaube ich, nicht.
Ach so,
das aber das heißt, du kriegst das Geld, was sonst Amazon einfach behalten würde, als Gewinn, kriegst du, weil wenn du noch keinen Affiliate-Link hast, kostet sich dasselbe. Das Produkt.
Ja, Moment, das sind jetzt zwei Sachen. Wenn wir haben zum Beispiel beim Biertaucher-Podcast, wenn es da auf ein Amazon-Bildchen gibt von einem Buch, ne, dann geht es zu mir nämlich. Ne?
Genau. Und das kannst du eben auch, wenn du keinen eigenen Link hast von deinem Amazon-Ding, dann kannst du deinen Flatter eintragen über das Plugin und kriegst automatisch alle deine eigenen Käufe, eben diese Prozente auf dem Flatter-Konto.
Und geht da aber auch diese Amazon-Mindestumsatzgrenze. Die wird dadurch nicht aufgehoben, weil Amazon zahlt mir zum Beispiel nichts aus, weil ich zu wenig Umsatz gemacht habe.
Naja, das wird wahrscheinlich in einem Amazon-Konto gespeichert von dem Anbieter, von diesen Affiliate-Leuten. Und die werden das dann aufteilen. Das heißt, das Mindestding haben sie ja schon.
Das heißt, eigentlich kriege ich dann schneller Geld von Amazon, weil ich das auf Flatter mache.
Ja, aber das funktioniert eben. Ja, aber das funktioniert
nicht,
wenn du es. Also, das funktioniert nur, wenn du dieses Plugin hast. Nur für deine eigenen Sachen. Aber wenn du damit wirklich werben willst, in deinem Blog stellen oder so, kannst du den Link nicht angeben, weil das halt nur über das Plugin geht wieder. Da brauchst du wieder deinen eigenen Affiliate-Link.
Das heißt, technisch ist dann der Affiliate-Link nicht von dir drin, sondern der von diesem Service-Anbieter und dieser Service-Anbieter nimmt das entgegen und verteilt das dann über Flatter.
Genau, die schicken dir das direkt.
Das dann? Der weiß dann, wie viel von mir kommen ist, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie es technisch genau funktioniert, wie viel, ob das Plugin mitsnifft oder ob er irgendwie Variablen mitgeben kann bei dem Affiliate-Link, dass er dann weiß, wo das genau. Ich kenne mich in Affiliate nicht so aus, aber
dann,
vielleicht kann man ja dem mit einem Account sagen, mehrere Variablen
dazu setzen. Das wäre auch interessant für einen Biertaucher-Podcast. Vielleicht könnte man da, also ich werde versuchen, das zu recherchieren, werde ich noch.
Ja, aber das funktioniert eben nicht, also das funktioniert nur für dich, nicht für einen Biertaucher-Podcast dann.
Wir werden aber nicht
reichen, glaube ich. Gleich einmal unsere Finanzen offen zu legen. Also ich habe jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren Amazon-Links in meiner Homepage. Zum Teil habe ich es vorher schon gehabt, aber zum Teil haben auch sogar Leute draufgeklickt, aber es ist nie so viel zusammengekommen, dass da jetzt diese 20 Euro oder was man braucht, überschritten worden wäre, ab der Amazon dir überhaupt was überweist.
Also man hat bei Amazon ein Mindestlimit.
Ja, weil sonst zahlt das für die sich nicht aus.
Ja, das ist aber vielleicht auch.
Gehen sie mit Transaktionsgebühren.
Sonst fressen die Transaktionsgebühren das auf. Das heißt, ich habe immer aus dem Jahresschnee da irgendwelche 20 Cent oder so und die erhöhen sich dann jährlich so um weitere 30 Cent. Das ist halt wieder irgendwer wirklich geklickt hat und was
gekauft hat. Bei Jahrzehnten vielleicht.
Ich hoffe, ich kriege mal wirklich was von
Amazon. Transaktionsgebühren, dass ich mir wieder...
Ja.
Bei Bitcoin hast du ja auch Transaktionsgebühren. Ja,
aber nicht in der Größenordnung.
Und was noch für Bitcoin spricht, Bitcoin hat nie Julian Assange und WikiLeaks boykottiert, im Gegensatz zu Amazon.
Selbst wenn du es möchtest.
Genau, ja.
Wahre Vorteile, ja.
Gut. Okay, aber wir haben eine ganz super Meldung, die wir nicht angekündigt haben, weil bei der Ankündigung der Florian noch nicht da war. Und zwar, der Florian spricht über Huggies in Dosen.
Oh ja.
Gibt es gemeint nicht schlecht?
Ein schöner Essen-Podcast?
Ja, es ist jetzt kein Vergleich zu frischen Haggis, was du in Schottland kriegen
würdest. Ich möchte noch einmal erklären, was Haggis ist.
Uff, was ist denn da alles drin? Viele Innereien, ich glaube im so Schafmagen mit, naja, weniger Blut, aber mehr andere Innereien. Es schmeckt so wie mehr, ein bisschen nach Leber. Mhm. Also schon so in die Richtung, es sind Innereien, ja.
Aber man kriegt eine Idee davon, wie Haggis schmeckt eigentlich. Es ist keine Fantasiespeise.
Also ich muss jetzt nicht nach Schottland fahren, um Haggis zu essen, sondern ich kann in Wien in einen Shop gehen und mir Dosen Haggis
man besorgen. Man kann sie in Bobby's Food Store, kann man sich eine Dose kaufen für ein paar Euro.
Dann erklär mal, wo und der Bobby's Food Store ist.
Der ist bei der, ich glaube, Schleifmühlgasse. Das ist dort am Eck Freihausviertel.
Das ist der Freihausviertel. Bei der TU dort.
Genau, dort in der Nähe, ein paar Gassen weiter.
Und diese Dose, die mache ich dann warm in einem Topf oder das löffel
kannst
ich
im, raus? Kannst du im Topf oder warm machen, in die Mikrowelle hauen, ein paar Minuten in die Mikrowelle und dann ist es heiß, dann kannst du es essen. Mhm. Es schaut, wenn du es erst einmal aufmachst, es schaut irgendwie aus wie Hundefutter. Es schmeckt teilweise auch so.
Aber es ist jetzt nicht schottisches Hundefutter, das für uns Ösis umetikettiert
ist. Nein, also es ist wirklich Haggis, aber halt... Dosenqualität. Mhm. Das heißt, man kann ungefähr einen Geschmack dafür kriegen, wie es ungefähr sein sollte, aber man darf auch nicht die Illusion haben, dass es gutes Haggis ist. Mhm. Wenn man ungefähr den Geschmack mögen würde, wenn man das so gekostet hat, sollte man sich mal ein frisches ausprobieren. Mhm. Das ist dann dasselbe in gut.
Alles klar, ja.
Okay, es klingt interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob das für mich ist.
Aber. Ja. Ausprobieren werde ich es, glaube ich, schon mal.
Ich habe jetzt gerade die Marketing-Idee, Wiener Apfelstrudel mit Staubzucker in Dosen zu verschweißen und irgendwie so zu vertreiben. Aber Leute, die in Südkorea essen,
das kann man sagen. Ja, Ende als Staubzuckerstreuer.
Genau, ja.
Patent.
Ja, aber das Praktische ist, Haggis kann man auch zum Frühstück essen. Schottisches Frühstück ist auch mit Haggis gleich.
Okay.
Es ist so wie normales English Breakfast, ähnlich, nur halt Haggis dabei.
Mhm. Die Engländer essen ja auch sehr schwer.
Ja, zum Frühstück.
Die frühstücken so, dass man sich gleich mal schlafen legen
kann. Ja, angeblich, weil ja das Mittagessen dort nichts kann. Ne? Also müssen es beim Frühstück das... Also habe ich mal gehört, von den Franzosen.
Schon lange, ja. Sagen ja auch die Ernährungswissenschaft eigentlich, das Frühstück ist das Wichtigste.
Das war okay. Du brauchst mal viel Energie.
Okay.
Ja, und dann können sie den ganzen Tag durcharbeiten, wenn sie wollen. Und dann am Abend wieder ordentlich essen, natürlich nur wenig.
Also,
fleißiges Volk.
Frühstück.
Club Mate, ein bisschen Würstchen und Bohnen.
Das geht schon. Und dann geht's eine Stunde am Rechner.
Vergessen, was gibt es wieder Neues von Club Mate?
Ich habe
im Metalab machen sie ja schon wieder irgendwas mit Mate. Ich glaube, die wollten Mate-Zahnpasta machen.
Wie ich in Berlin war, verliebt in eine Mate-Sorte. Flora Power heißt die.
Flora Power?
Flora Power.
Ja.
Und
die habe ich einmal
ausprobiert. Echt lecker. Ich habe die gesehen, aber dann irgendwie hypnotisiert davon die ganze Zeit Flora Power getrunken.
Diese
Hipster. Zweiten Tag war das aus, wahrscheinlich auch.
Ist die Liebe schnell verflogen?
Was ist? Nein, ist es dann ausgegangen.
Ach so.
Ist
sie zu
aufgestürzt. Tja. Aber ja.
Das ist alles alleine aus.
Das
ja,
ich glaube es. Das kommt immer noch von dem einen kleinen Hersteller, oder?
Nein, das Flora Power ist, glaube ich, schon eine eigene Marke und eigene Firma, die das
macht. Wahrscheinlich zu Coca-Cola.
Und die klassische Clubmate gehört halt dieser Brauerei Lochar.
Ah, genau, mir ist der Name nicht eingefallen.
Genau.
Die eigentlich nicht mit Bier, sondern mit Mate so erfolgreich wurden.
Genau. Das Flora Power, wie der Name schon sagt, hat so ein bisschen einen blumigen Einschlag. Also es ist, ich fand es gar nicht schlecht. Also auch zuckerarm.
Mhm. Also das Leckere finde ich, dass es nicht so süß ist wie die ganzen Sachen,
ja, wenn genau, trinkst. Dass man nicht gleich an Zuckerkrankheit
nicht trotzdem aus den Socken wirft.
Um zur Überliste zurückzukommen, liebe Freunde. Florian, du warst nicht in der Körperweltenausstellung.
Genau, also kann ich auch nichts darüber sagen. Außer, dass sehr viele Leute davor gestanden sind und es geregnet hat und ich mich nicht anstellen wollte. Ich fand es aber ziemlich arg, dass sich wirklich so viele Leute angestellt haben mit Regenschirm. Den weil Wetter, sie
die Körperwelten sehen wollten.
Offenbar, wir sind alle beim Naturhistorischen Museum gestanden. Ich glaube nicht, dass sie für eine normale Ausstellung sich anstellen.
Also sie standen draußen im Regen.
Und genau, die ganze Treppe runter, eine lange Schlange.
Also tote Leute zieht an, sozusagen.
Genau, das ist wie
ein Mobil. Ich war vor circa 10 Jahren einmal in dieser Ausstellung, wenn es euch interessiert, kann ich darüber reden.
Was, wie hast du das empfunden?
Also ich habe keinen Vergleich gehabt. Ich habe nichts Ähnliches geschaut, ich habe nie Medizin studiert und tote Leute angeschaut. Also das nächste Vergleichbare war im Naturhistorischen Museum dieser Dinosaurier-Skelett oder so.
Das ist ja
und ja, du siehst halt drinnen so lauter Skelette. Okay, in der Schule haben wir auch so ein Skelett gehabt. Das, also ein echtes. Das,
echtes, das, ohne Plastik?
Ja,
der hat meistens Spitznamen, dieses Skelett.
Ja, unseres hat Maxi geheißen. Und mein Vater hat es auch schon
gekannt. Ich weiß gar nicht, wie das Skelett bei uns geheißen hat.
Ja. Also, da wurde uns dann immer erzählt, ja, das sind Leute, die ganz ehrenwert ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen im Testament und die enden dann als Skelett in einem Gymnasium. Man dachte,
okay, ja, aber die Körperwelten sind jetzt
mehr als Skelette, sondern, also da gibt es eine Technik, die dieser Künstler, der Deutsche macht, der ist glaube ich Plastinieren oder so nennt er das auf jeden Fall. Tut er halt, ich weiß nicht genau wie das funktioniert, aber er kann halt Muskeln oder beliebiges Körpergewebe so konservieren, ähnlich wie ein Präparator, dass das dann halt praktisch wie Plastik sich anfühlt und halt nicht stinkt oder halt einfach bleibt. Und du siehst es dann halt sozusagen wie in einem Lehrbuch, wo du ab und zu so einen Körper so aufgeschnitten siehst mit so einem Fenster rein, so wie ein Schiff im Querschnitt, siehst du einen Körper im Querschnitt und da siehst du es halt in echt sozusagen. Ne? Mhm. Und dann sind darunter so kleine Erklärungstafeln, zum Beispiel habe ich dort gelernt, dass es chirurgische Fenster gibt, was ich nicht gewusst habe vorher. Also das sind gewisse Löcher in der Bauchhöhle oder bei den Rippen, wo du halt als Arzt rein kannst, ohne dass du wichtige Organe kaputt machst und dann innen versuchen kannst, irgendwas zu operieren. Und da waren halt wirklich diese chirurgischen Fenster so ausgeschnitten und da hast du jetzt so reingucken können und sogar einen Finger reinstecken und überlegen, okay, ja, wie tätig da jetzt halt rein tun. Und dann war ein anderes, was ich mir erinnere, war, dass die ganzen Muskeln, du weißt zwar, dass du Muskeln hast, aber jetzt eigentlich hast du als Mensch keine genaue Vorstellung, wie viel das ist jetzt so vom Schnitzelklopfen und okay, wie viel Prozent meines Bizeps ist jetzt Muskeln und was ist Knochen und so. Und da war halt ein Skelett, wo dann die ganzen Muskeln drauf waren, aber wie soll ich sagen, mehr in die Fläche getan.
Aufgeblättert,
also nicht so kompakt drauf, sondern dass du eine Vorstellung kriegst, dass, boah, wie viele Muskeln du eigentlich hast. Also die waren sozusagen verdünnt auf eine 2 cm Stärke und dafür halt so in wie soll man sagen, wie Flechten so drauf gepappt. Ja? Und da hast du gesehen, boah, so viele Muskeln hast du allein auf dem Ellenbogen und so. Also du, ich habe es, wie soll ich sagen, ich habe so empfunden, dass du Dinge als Laie lernst über Medizin, die da halt vorher nicht so klar waren.
Also du kriegst Eindrücke, die man so
Organe und so haben sie auch
gehabt. Waren auch besprochen. Ja, es war auch so irgendwas mit ein Mobile war, glaube ich, mit so Missgeburten, also mit so Säuglingen, die nicht lebensfähig waren.
Ah, so im Sandturm. Die gibt es auch bei der
Marke. Ja. Und das wurde, glaube ich, viel kritisiert und so.
Hast du jetzt aber nicht so reißerisch empfunden, prinzipiell?
Das war jetzt ein Dings von 5000 Objekten und nicht. Also es hat mich jetzt nicht vor dem speziell gegruselt oder so. Okay,
ne? Aber das ist ja auch nicht, also speziell das wäre weniger das Neue, weil das haben sie im Nahenturm immer schon ausgestellt.
Ja, glaub, der Nahenturm hat jetzt auch nicht so
die. Es ging auch gerne durch die Diskussion auch mit den Menschen auszustellen, dass echte Menschen.
Also das musst du dann, das wird eigentlich am Anfang nicht so klar, weil du denkst, okay, das sind halt Modelle und dann steht das aber schon dabei, sogar zum Teil auch der Name vom Spender. Also das sind jetzt wirklich größtenteils Leute, die halt nach ihrem Tod ihren Körper zur Verfügung gestellt haben, um sozusagen sich plastinieren zu lassen und halt ein Ausstellungsobjekt zu werden.
Es ist schon sehr interessant, denke ich, weil es ist ja etwas aus unserem direktesten Betrieb. Wir alle sehen, funktionieren genauso. Ja. Also es ist unser Körper, du selbst funktionierst so, wie es das dort siehst.
Analog.
Nur die halt, ich glaube, diese Schaustellung, die Posen, die das einnimmt, das ist ja, glaube ich, kritisiert, was jetzt zu mehr ins Reißerische geht und zu sehr ins Posierende und so.
Also ich kann jetzt nichts über die aktuelle sagen, aber es war damals, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das besonders reißerisch war. Sicher ein Skelett steht dann halt einmal so da als Substanz oder so, oder sich verbeugt oder so, aber das ist jetzt, wenn du 5000 Skelette anschaust, dann ist das jetzt nicht so schlimm, wenn einmal eine andere Pose hast, da freust du dich eher als Zuschauer. Ne?
Apropos analog, Da fällt mir es gerade ein, da gab es einmal ein digitales Analogon. Ja. Ich glaube, das war ja eines der ersten Prototypen, um zu zeigen, wie WebGL funktioniert. Okay. Gab es da nicht mal den von
Body Browser?
Ja, das Google-Ding. Da konnte man, ich meine, das war.
Das ist ein Google-Produkt.
Da konnte man auch seinen Körper einzelne Schichten abdecken und dann durchnavigieren. Also die Muskeln weg, die Knochen weg oder nur die Gefäße und.
Gibt es das noch?
Oder? Ich weiß nicht. Nein, ich habe es immer noch
gesehen. Das ist eine andere Firma, macht das. Das heißt es anders. Das mit Z-Zü, irgendwas. Ich habe den vor einem halben Jahr oder so noch gesehen. Ich habe das dann einer Medizinstudentin mal gezeigt. Sie hat gemeint, schaut so cool aus und weiter, hast angeschaut. Aber du hast zum Beispiel nur die englischen Bezeichnungen, keine lateinischen Bezeichnungen, was du bräuchtest. Mhm. Und es sind keine Zusammenhänge. Also du siehst zwar, da ist was, aber nicht, wo was wie verbunden ist. Also
musst du dich vorher schon auskennen,
damit du zumindest
naja, also, wenn du dich auskennst, eben nichts mehr.
Achso.
Aber das Herz ist nicht rechts oder so, oder? Aber
ich ja, genau. Es
ist interessant. Von jemandem jetzt, der
ja, vielleicht sicher interessant, dass man mal weiß, oh, da ist ein Organ.
Zum Beispiel, wenn du sagst, wo ist jetzt genau deine Niere? Zeig mal hin. Also
wie viele hast du noch?
Zwei Reserve und eine.
Da gab es ja auch diesen Film, der war auch faszinierend, dieser Science-Fiction-Film.
Robert De Niro.
Das ist ein guter Hinweis.
Also ich dachte, das sollte eine Überleitung.
Welcher Film?
Das Reise, ich weiß nicht,
die Reise genau, ins Ich, aber genau. Schon in den 80ern, glaube ich.
In den 80ern, es gab zwei Versionen, eine lustige und eine auch lustige, aber mit Dennis Quaid war die eine in der Hauptrolle und das andere mit so einem Martin Short, glaube ich, in der Hauptrolle als Pilot.
Und wo animiert werden.
Aber klassische Story mit U-Boot wird
gleich ganz gemacht. Das war ja damals, ich meine, heute wenn man sich heute anschaut, denkt man sich, ja, was für lächerliche Tricks. Aber damals, ich weiß nicht, da haben wir in der Schule drüber geredet, oh, ja, die Uhr Tricks und wow, das schaut wirklich so aus wie der Magen und so. Und
ich finde, es hat schon eine Geschichte damals erzählt, die sich gehalten hat. Also ja, schon.
Die ich meine, der
Film selber, ich meine, Dennis.
Es ist aber eigentlich, es gab ja auch, es war einmal das Leben, oder?
Stimmt.
Das, wo sie die halt auf gezeichnet erklärt haben, wie der Mensch funktioniert.
War das nicht, das war mal der Mensch?
Nein, das war einmal der Mensch bei der Geschichte, glaube ich.
Also es war das Leben, war der Mensch selbst.
Okay.
Zur Erklärung irgendwie, weil es war mal der Mensch, war so eine Kinderserie.
Da war dieser weißhaarige Mann mit dem langen Bart.
Genau, mit keiner unbekannten Synchronstimme, mit Josef Meinrad, der hat nämlich den weißhaarigen Mann gesprochen damals.
Okay.
Und da hat es immer dieselben Protagonisten gegeben in verschiedenen Zeitformen und da wurden eben so große geschichtliche Errungenschaften erzählt. Und ging dann, glaube ich, bis, also das letzte in die Gegenwart, damaligen Gegenwart und auch ein bisschen Zukunft, aber nur ganz klein wenig. Dann gab es als Nachfolgeserie, es war mal der Mensch, da warst du eigentlich in so einem Setting auch irgendwie.
Das war mal das Leben, oder?
Es war mal das Leben, das war mal das Mensch. Das war das mit dem geschichtlich genau.
Das war mal das Leben. Das war dann.
Wisst ihr, was ich mir jetzt antue? Das war wieder nicht schlafen und die ganze Nacht YouTube deppert. Die Sendung nach
also schöne Kindersendung. Also wir damals sehr oft gesehen und das war, da haben sie versucht, so Grundprinzipien des Körpers zu erklären. Das ist quasi so die sind kleine, der eine ist, glaube ich, ein Antikörper kennen, was die bösen Viren bekämpft oder so, oder die
weißen Blutkörperchen.
Das ist ein bisschen wie dieses Otto-Walke-Stück über die Organe mit so Leber an Gehirn, Leber an Gehirn. Und da halten sich halt die Leute in den Kommandozentralen.
Sie wandern durch den Blutstrom, halt. Ja, dauernd auf Wanderschaft. Sie so die roten Blutkörper vorbeiwandern, die weißen Managen. Und dann ein paar böse, die Eindringlinge.
Genau, die Viren. Die sich das war schön. Und es gab noch eine dritte Offspin-Serie, es war mal, und das weiß ich aber auch nicht, die Galaxie oder das Universum oder so. Genau. Und das war aber dann schon relativ also das war eine, glaube ich, reine Fantasy-Serie. Vielleicht haben sie ein bisschen Planeten erklärt oder so, aber da habe ich nur zwei, drei Folgen gesehen.
Es war nicht mehr so.
Hatte nicht cool. mehr so den Grip. Ich habe das, es war mal das Leben, habe ich auch nicht mehr so rudimentär mitbekommen.
Das war ich. So ein ganz rudimentäres Bildungsfernsehen.
Ehrlich.
Schon, ja, zumindest geschichtlich vielleicht, wie akkurat es war und wie. Würde man anzweifeln, aber es war auf jeden Fall so das Interesse geweckt, finde ich irgendwie. Sehr spielerisch und als Kind hat mir sehr gut gefallen.
Vor allem irgendwie sind sie diese ständige Zensur im Kinderfernsehen umgangen, weil ich weiß nicht, ob das ihr auch damit aufgewachsen sind, aber es gab so gewisse ungeschriebene Gesetze. In einem Heidi-Film hast du nie einen Toten gesehen. Oder an Mord oder irgendwas, was auch annähernd mit Action zu tun hat.
Der Großvater ist schon gestorben, aber man hat den toten Großvater wahrscheinlich nicht gesehen.
Ja, aber es gab keine Gewalt, kein Verbrechen, keine Action. Es war so für Kinder halt. Ne? Und am gewissen Alter wird das dann halt, merkst du diese Begrenzungen. Und bei diesen Es war mal Geschichte sein, und da ging es halt wirklich um Inquisition und alles Mögliche. Also da, das war sozusagen das echte Leben, und aber in einem Zeichentrick-Setting, dass du es als Kind gerne anschaust. Das war für mich damals sehr augenöffnend. Du kannst eigentlich mit Zeichentrick auch ganz andere Inhalte transportieren.
Ja, es war auf eine nicht langweilige Art auch ein bisschen was hat es vermittelt hier. Ja. Meine Erwachsene-Themen wurden schon angesprochen, also dass Niklas, ein Junge aus Flandern beispielsweise, gestorben am Ende der Serie, meine ich heute noch. Und Perrin war eigentlich ein Drama über die Industrialisierung. Die war ein ganz schreckliches Schicksal gehabt. Also wenn jemand nochmal Perrin schauen sollte.
Perrin? Das ist also ganz rudimentär.
Perrin? Warum? Kleiner Hund, ja genau. Das
ist da musste ich immer nur. Da musst du Baro denken.
Oh Gott. Ja.
Okay.
Ja. Zurück zum Inhaltsverzeichnis ganz am Anfang, damit es einen Sinn hat. Haben wir davon jetzt eigentlich.
Wir haben eigentlich alles abgearbeitet, jetzt kommen lauter so Pop-Themen.
Pop-Themen.
Ich kann noch ein Pop-Thema bringen, weil es auch da steht. Du warst nicht bei Science Fiction Park, aber das kannst du auch noch nicht sein, weil das beginnt erst morgen, oder?
Na, heute eine Viertelstunde oder so beginnt es. Aber es regnet.
Also, ja, deshalb bist du jetzt zu uns gekommen.
Also heute, wo ich zum Mittag in der Gegend war, habe ich nichts gesehen, dass irgendwie Vorbereitungen oder was auch immer wären. Was ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Heute wäre King Kong Frankensteins Sohn. Ich habe mir den aber auch schon auf Englisch gesucht. Weil ich habe mir die Beschreibung durchgelesen, der klingt ziemlich abstrus.
Ja, dann ist es gut. Also ich habe auch schon einen Film ins Auge gefasst, der nennt sich Hell Comes to Frogtown. Dürfte auch so ein Postapokalypse-Film sein, ist glaube ich am 11. oder am 12.
Den hast du schon gesehen oder den schaust du
jetzt? Den schaue ich mir dann an. Also da habe ich vor.
Aber du hast doch in der Erklärung gepostet, so Sachen,
die du schon geschaut hast. Ja, genau, okay. Die kann ich dann auch erzählen. Mhm. Nur zur Erklärung kurz für die Hörer, die haben es das letzte Mal schon mitbekommen, sind Switch in den Park, startet vom 10. geht bis zum 16. glaube ich. Und ist ein kleines Science-Fiction-Gratis-Filmfestival in Bruno-Kreisky-Park.
In Wien.
Genau. Ja, jetzt habe ich schon so viel gequatscht über die Dinge. Kannst du nicht den
Film... Na gut, ich kann den Hangover 3 besprechen. Ja, kann man sich anschauen, wenn man auch schon die ersten beiden Hangovers gemocht hat. Wie soll ich sagen, beim dritten weiß man eigentlich schon die ganze Handlung im Voraus. Du weißt es schon, das ist so, wie wenn du in den Gottesdienst gehst, dann weißt du auch schon so, ja, da kommt erst das und dann das und dann das. Also du gehst schon in freudiger Erwartung rein, dass du jetzt nicht enttäuscht wirst. Und es kommen auch wirklich genau dieselben Schmähs und so, halt den ganze Geschichte, du fieberst schon so mit, aber es fehlt total das Neue, aber du schaust es trotzdem an. Du musst halt ein Fan von dem Hauptdarsteller sein, von dem Zach Galifianakis. Griechischer Name.
Ich weiß auch nicht genau.
Okay, also ich mag halt seinen Humor, das ist halt ein ziemlich...
Wenn du den magst, schau dir auch in Porto Death Album an, das ist auch eine amerikanische Serie. Ja, genau.
Okay, ja. Und sonst, wenn jemand mit der Serie nichts anfangen kann oder nach einem Teil schon genug hat, würde ich ihm auch den dritten nicht empfehlen. Also sind jetzt keine wesentlichen Neuerungen, außer John Goodman kommt vor und spielt einen Bösen sehr überzeugend, wie alles, was er spielt. Dieser riesige, dicke Schauspieler.
Ja. Von John Goodman macht vieles besser. Ich meine, bei Big Lebowski ist, glaube ich, einer
seiner. Ja, genau.
Wenn wir jetzt nicht die Flintstones zitieren, der Arme. In Red State hat er auch mitgespielt. Das ist auch ein ganz guter Film mit ihm.
Und sonst kann ich nur empfehlen, sich den Film möglichst mit anderen Nerds anzuschauen, und er ist ziemlich frauenfrei, was eigentlich ein bisschen unangenehm ist. Also die zwei Typen haben, glaube ich, Ehefrauen oder drei, und es ist eine ganz kurze Liebesszene drinnen, aber die ist auch eher so grotesk, aber sonst geht es eigentlich nur um die Haverer, also diese Typen, die halt wieder in Ja, kommt auch. Und letzter Tipp noch, also wenn der Film aus ist und der Abspann läuft, dann bleiben, nicht gleich rausstürmen aus dem Kino, weil das ist nur so ein Fake-Abspann.
Okay, aber nicht sagen,
was. Nein, sage ich nicht. Und etwas, was es jetzt nicht mehr gibt, letztes Mal war das Schönste an den Filmen eigentlich, dass sehr viel im Kopf sich dann abgespielt hat, weil die allerletzte Szene war immer nur, wo man nur gewusst hat, sie haben einen Hangover gehabt, und dann hat einer so eine Kamera herbracht und hat die Fotos gezeigt. Und dann siehst du auf den Fotos, wie sie sich aufgeführt haben, aber du siehst halt nur die Fotos. Und die Story dazu entwickelt sich in deinem Kopf. Mhm. Und das gibt es diesmal nicht. Also,
diese Mechanik haben sie aus dem
Ja, finde ich eigentlich schade. Aber ja.
Ich habe noch keinen Teil davon gesehen, aber viele waren vom zweiten eben enttäuscht. Wobei manche Leute haben gemeint, die halt in Bangkok waren, ich glaube, ja, da spielt sie in Bangkok, haben gemeint, ja, Bangkok-Bonus geht sich schon noch aus, kann man sich den zweiten auch anschauen.
So, aber wenn du jetzt eine Horst-Empfehlung willst, schau dir alle drei in chronologischer Reihenfolge an. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, was du in deinem Leben tun kannst.
Okay. Das, ich glaube, beim ersten Mal war einfach so, da hat man nicht gewusst, was da jetzt kommt.
Genau.
Und war halt dann furchtbar überrascht und ja, das genau, war einfach total...
Das ist es.
Und diese
ja, Buß gebrochen.
Beim zweiten Mal habe ich nicht gewusst, wie das anders aufgebaut sein wird. Oder
war auch nicht.
Andere Erlebnisse, aber dasselbe Grundstory.
Genau, nur eigentlich nur ein anderes Setting.
Genau, anderes Setting.
Das Problem vom zweiten Teil.
Der Überraschungseffekt fehlt dann halt irgendwie. Ja. Dieser, wenn man geht ohne Erwartungen in einen Film und dann ist er super lustig oder super schlecht, dann in dem Fall war er super lustig. Und ja, beim zweiten Teil hat man, und ich habe es dann glaube ich im Grunde noch gar nicht angeschaut. Mhm. Und, mal sehen.
Ja, der Zuschauer und der Zuhörer respektive sind ja sehr, sehr undankbare Wesen, insofern sie wollen eigentlich mehr von dem, was sie kennen und schätzen.
Aber regen sich dann auch, wenn es die gleiche Story nochmal war.
Und wenn es sich ganz neu erfindet, sagen sie, es ist nicht das Alte. Es ist ein teuflischer Grat, den man beschreitet, wenn man zweite Teile an den Start bringt oder lange Dritte. Musik macht mit verschiedenen Alben. Aha. Ein Content-Wort zum Sonntag.
Ja. Ich habe noch kurz am Anfang ja gesagt und noch nicht erzählt, ein Handy ist kaputt gegangen in unserem Haushalt. Und zwar einfach so.
Ohne Dramatik, ohne Küchenboden.
Nein, einfach so, es war einfach aus. Also am Morgen war es an, dann aus der Tasche geholt, es war aus. Und es war ganz aus. Und dann haben wir gedacht, okay, es ist 5 Monate alt, da gehen wir halt zum Händler. Das ist einer der großen Händler in Wien, den man kennt, mit einem roten Logo, wo man ganz viele Filialen hat mittlerweile. Und die haben ja auch ein Repair-Center und das ist auch, haben noch geschaut auf der Homepage, ist noch in Stock, man kann es sogar dort kaufen, lagern, dann denkt man, vielleicht kriegt man gleich ein Tauschgerät und nichts da, es muss eingeschickt werden, dauert 3 Wochen. Und dann noch der Hinweis, ja, aber wenn es ein Wasserschaden ist, dann muss ich Sie gleich darauf hinweisen, dann müssen Sie selber zahlen, so quasi, ob ich es jetzt wirklich abgeben möchte. Und ich denke mir, erstens, wenn es ein Wasserschaden war, ich wüsste nicht, wenn das jemals auch in der Nähe vom Wasser war. Ja, vielleicht habe ich es einmal im Regen, ist kurz ein Tropfchen raufgefallen. Ja.
Hast du es mitgewaschen in der Hosentasche?
Es hat auch, ich weiß nicht, es gibt ja unter Markus so Indikatoren, der hat sich da auch nicht verfärbt, aber ich habe jetzt letztens am Standard, glaube ich, irgendwo einen Artikel gelesen, dass halt immer öfters sich Hersteller quasi das als, oder es häufiger vorkommt, dass Hersteller etwas zurück, also die Garantieleistung oder Gewährleistung ablehnen, mit der Begründung, es ist ein Wasserschaden, was du als Konsument nur schwer widerlegen kannst. Auch wenn sie jetzt noch in der Beweispflicht sind, das zu beweisen, dass das Gerät nicht defekt war, weil es ja noch unter 6 Monate ist.
Ja, war schwierig. Du hast es abgegeben, aber noch nichts gehört.
Ja, erst in 3 Wochen.
Das war jetzt erst am Wochenende. Zeigt das auch, wenn man es halt bei so großen Elektromärkten kauft, vielleicht ein Vorteil noch für die klassischen, wenn du es irgendwie unter Vertrag irgendwie böse kaufst oder so. Die meisten, so wie T-Mobile oder so, bieten dir halt schon ein Ersatzgerät an für die Zeit. Mhm. Und auch, was ich so mitbekommen habe von Apple, die sind ja überhaupt ein ganz gutes Service, funktioniert das auch. Also da müssen sie schon noch fitter werden, weil heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Ich meine, ein Ersatzgerät für ein Smartphone, früher hat man sich halt irgendwie, keine Ahnung, kann man noch das 20 Euro, und damit muss man halt leben, aber ein Smartphone kann man sich jetzt nicht so auf...
Ja, auch eine gute Geschichte über, wie die iPhone Store, also das Apple Store Repair-Ding machen, dass sie da, habe ich schon mehr Sachen gelesen, dass sie dann das Gerät zwar wiedergekriegt haben, dasselbe iPhone, aber das war dann irgendwie gelockt für bestimmte Bereiche. Das hat dann in Südamerika plötzlich nicht funktioniert. Ja, und ähnliche Sachen oder zum Umtauschen, wenn man dann irgendwo das hin wird und man geht zu einem Store in Südamerika, geht es auch nicht gescheit. Und das ist dann auch immer schwierig.
Oder das auch bei iPhones gab es ja die Story, glaube ich, dass die ersten Serien hatten ja noch Schrauben, die man mit normalen Werkzeug öffnen konnte und dann nach der Reparatur waren auf einmal neue Schrauben drin, für die man wieder Spezialwerkzeug braucht.
Ja.
Und so Sachen und Dinge. Aber wie gesagt, zum Thema Tauschgerät, das war halt bei uns eh nicht so das Problem, weil es in meinem Haushalt gibt ja schon mehrere Smartphones, die auf eBay oder andere Verwertungszwecke warten. Und ich meine, das ganz alte HTC Hero, das ist ja noch immer mein...
Boah.
Das gebe ich nicht
her. Jetzt noch benutzbar?
Ja, nur das Problem ist, das ist für mich ein schönes Erinnerungsstück. Das war, glaube ich, das dritte Consumer-Android-Phone, das überhaupt am Markt war.
Mhm.
Das dritte Modell, glaube ich. Mittlerweile sind wir, weiß nicht, bei wie viel tausend. Aber nur damals war ich so stolz, weil es damals das schnellste war. Es war doppelt so schnell wie das G1, also das erste, das es gab.
Mhm.
Ich glaube, er hatte doppelt so viel RAM und so. Und jetzt ist das elends langsam, selbst mit Cyanogen-Mods. So Dinge. Unvorstellbar, wie ich das damals so das super schnell empfunden. Also damals.
3310 ist noch immer super schnell.
Das stimmt allerdings.
Da müsste man einen Ur-Android wieder drauf spielen und das mal ausprobieren.
Damals war ein 1.1.1 und dann Ende 1.6, 1.5 gehört.
Ja. Aber zum Thema Wasserschaden, da haben alte Geräte schon einen Vorteil. Ich habe mein Ender 100 Mal ins Wasser gehauen, das ging nachher noch immer. Ich habe es auch schnell wieder rausgefischt. Meine Mutter ist was passiert, sie hat ihr Handy in der Waschmaschine bei 40 Grad gewaschen.
Sauber.
Wo es aufgedreht war. Und es hat nachher noch teilweise funktioniert.
Wow.
Also mehr oder weniger gut. Naja, es hat nicht sehr, der Akku hat nicht mehr, hat vorher schon schlecht gewesen, der war nachher überhaupt sehr kurz nur noch, bis es wieder sich ausgeschalten hat. Mhm. Manchmal hat es gar nicht funktioniert, manchmal hat es funktioniert. Es ist nicht so, dass man sie noch verwenden kann, aber es hat teilweise noch funktioniert.
Es kriegt Survival Points.
Ja, dafür, dass es 40 Grad Wäsche überlebt.
Vor allem, ich habe jetzt dann doch eins ausgepackt für einen Arbeitskollegen, ist ein Motorola Milestones. Mhm. Aber selbst das ist schon wieder kleiner als die aktuellen Smartphones eigentlich, im Vergleich zum Galaxy S3 oder dem Nexus 4.
Der Trend geht zum Fablet.
Vor allem, wenn man das in der Hand hält, merkt man, das ist, ich meine, etwas schwerer noch, aber das kommt auf einmal schon klein vor und ich kann mich erinnern, dass es mir früher eigentlich noch groß vorkam.
Mhm.
Und jetzt habe ich dann nur einen Tag lang auch ein altes, wirklich Feature-Phone, also ein altes Sony Ericsson benutzt.
Ja.
Das ist so eins, was die mit einer Woche oder 10 Tage Akkulaufzeit hat. Und da merkt man erst wirklich, wie klein diese Telefone waren. Ja.
Das war ja auch gar nicht mehr gewohnt. Das war auch eine wirkliche Mode, dass sie schon damals dann bizarr kleiner gekommen
das sind teilweise. Eigentlich voll interessant, weil ich kann mich noch erinnern, wie stolz ich damals war, dass die Geräte so klein waren und das neueste Gerät war wieder noch kleiner und so und die kleinen Nokia, die es da gab und so.
Ja, so eine Eingabefläche rules und man muss ja auch irgendwo drauf was irgendwie drauf schauen und natürlich ältere Generationen auch.
Ja, und das 7 Zoll gibt bald nichts mehr.
Was ist jetzt?
Neben Zoll ist eine Anzeige, da muss aber einrollbar sein.
Ja, das kommt nur davon, die Leute haben halt nicht so große Hände.
Wenn du denkst, Retina-Displays und so Dinge, wo du den Pixel nicht mehr sehen kannst, also man Locke, da konnte ich noch die Pixel zählen. Ja. Mit meiner Schlange, mit Snake, wenn ich 20 Moves nach oben hast, 20 Pixel.
Pixel, Retina. Ich wollte mir ja eigentlich ein ZenBook Prime kaufen. Aha. War die Überlegung, weil das ist ja Full HD auf 13 Zoll, ursuper.
Mhm. Ultrabook ist das.
Ein Ultrabook, so eins der wirklich wenigen, wirklich coolen Ultrabooks.
Mhm.
Nur jetzt hat Asus das Infinity vorgestellt. Oh, mit der nächsten Generation von Intel-Chip.
Mhm.
Noch wenig gesagt, nur es hat jetzt eine Auflösung von 2500 irgendwas auf 13 Zoll, also noch einiges mehr als HD. Genauso leicht, flach und alles. Akkulaufzeit haben sie noch nichts gesagt.
Mhm.
Aber das schaut schon ziemlich nett aus. Multitouchscreen.
Okay. Kanter Costa, der Spaß.
Haben sie auch noch nicht gesagt. Ach. Das hebt sich Intel noch wahrscheinlich auf. Sie haben es nur hergezeigt auf der einen Konferenz jetzt, auf der einen Messe. Hinter Glas hat es Asus mal irgendwo hingestellt und ein bisschen was gesagt, aber jetzt kommt bald hoffentlich die Intel-Ankündigung, die offizielle, wird das wahrscheinlich beim Intel-Ding super toll, wie viel Akkulaufzeit und wie viel es kostet und alles. Und mich würde halt interessieren, das Einzige, was daran noch fraglich ist, ist, ob das ein spiegelndes Display ist oder ein brauchbares.
Ich glaube, die Hoffnung kannst du fahren lassen. Gibt es jetzt noch irgendwie unentspiegelte Arbeitsgeräte irgendwie?
Multitouch sind alle mit Spiegeln.
Okay, Multitouch sind
das alle. Ist
aber nicht Standard. Alle sind Multitouch, oder? Sind
die neuen
Ultrabooks jetzt alle
Nein, schon Multitouch? Nein, die nächste Generation wird von Intel, also die Ultrabook-Zertifizierung gibt es bald nur noch mit Multitouch. Und das wird dann wahrscheinlich alle spiegeln.
Die Ultra,
weil es gibt nur, ich kenne jetzt nur das X1 Carbon Touch, was ein nicht spiegelndes Display hätte.
Mhm.
Oder das Side G, das hat ein spiegelndes und ein entspiegelndes.
Okay. Prinzipiell finde ich es ja gut, dass die Auflösung, also die Pixeldichten jetzt auch für ein sich durchsetzen im Notebook-Markt, weil es so.
Tut es aber außerhalb von Asus eigentlich gar also nicht, das ist das Problem.
Also doch nichts wirklich.
Na, ThinkPads sind wieder sind die Auflösungen sind mit. Ist jetzt wieder 1300 irgendwas normal bei 14 Zöllern wieder worden. Das war schon, HD gab es vor 4 Jahren, hast du es gekriegt, jetzt nicht mehr.
Ich dachte, damit sind wir eigentlich so weit, dass wir Geräte haben, die wirklich gute gute DPI-Werte haben, also wirklich scharfe Kanten und so hat, also das kann man nicht mehr sehen.
Ja, leider nicht
am Laptop so. Habe ich immer noch.
Aber es ist wieder kurz so langsam gekommen. Ich muss sagen, die ganze Ultrabook-Sache sind eigentlich alles nur Nachbauten von MacBook Air. Ich habe mir mal den Tag vorgegeben. Die ganze Meckerei über die niedrigen Auflösungen kam, seitdem das Retina irgendwo im Raum steht.
Naja, davor, das Problem ist, davor gab es
ein Bedürfnis, mehr. Aber jetzt gibt es einen Namen dafür.
Naja, und früher gab es das Angebot, das wäre das
Interessante. Jetzt wird es nachgefragt.
Nämlich. Du hattest Full HD-Handys und solche Sachen. Nein, du hattest Pixeldichte, bevor das Retina-Zeug aufkam, hattest du Full HD und die gescheite Pixeldichte bei anderen Systemen zwar nicht so groß wie bei Retina, aber du hattest eben brauchbare Auflösung, Full HD auf 13 Zoll oder es gab auch 11 Zoll mit Full HD. War gute Pixeldichte, hätte ausgereicht, aber das kriegst du jetzt bei normalen Notebooks bei 14 oder 15 Zoll, maximal 15 Zoll ist Full HD. Das ist jetzt schlechter geworden. Das ist das Schlimme.
Bizarr. Damit sie noch irgendwelche Restposten aus irgendwelchen
wahrscheinlich kauft, Fabriken verkaufen. Ja, wahrscheinlich. Na, ich glaube, Apple kauft jetzt einfach alle hochauflösenden Displays einfach auf. Das haben sie selber nichts mehr. Das
ist auch praktisch. Was man noch abschließend kann man noch zu diesem ganzen Tech-Thema sagen, was mir noch eingefallen ist und zu Android, dass jetzt HTC auch eine Google Edition rausgebracht hat von ihrem HTC One. Und jetzt anscheinend ist vielleicht so quasi versucht Google jetzt verschiedenen Firmen nahe zu bringen, dass sie unmodifizierte Versionen von Android auf ihre Handys bringen. Was ich eine Entwicklung fände, wenn man die Wahl hat, ja, warum nicht? Ich bin jetzt nicht überzeugt, das habe ich eh schon formuliert, dass das jetzt einschlagen wird und jeder geht nur auf die Google Edition. Aber prinzipiell ist das mehr Wahlfreiheit und Stock Android kommt auch meistens mit angenehmen Features daher, wie einen ungesperrten Bootloader oder einen, den man leicht entsperren kann und ja.
Es ist spätestens dann interessant, wenn du keine Updates mehr bekommst für dein Gerät vom Hersteller und dann so noch die Möglichkeit hast, zumindest wenn ich jetzt schon, vielleicht magst du ja die tolle, schönere Oberfläche, aber irgendwann dann gibt es dann keine Updates mehr und du hättest gerne aus Sicherheitsgründen oder aus anderen Gründen, weil es deine Apps nicht mehr gibt, eine neue Version von Android. Und dann kannst du zumindest noch die Plain Open Source Variante installieren.
Ja, so passiert mir. Für mich gibt es keine neuen Versionen von Google direkt. Also ich habe ja das Nexus und die selbst die Google-Leute sagen ja auch 2 Jahre und dann gibt es halt keine Updates mehr. Jetzt wäre es eigentlich die Zeit reif, ein CyanogenMod drauf zu spielen.
Aber zum Thema, wenn es auch schnell genug ist, ich muss gerade sagen, gerade das HTC Hero, das alte Gerät, hat eigentlich im Laufe seines Lebens einige Dinge, also gerade durch Updates von Android, einige Geschwindigkeitsverbesserungen erfahren, weil damals war es überhaupt noch, Android 1 war ja noch ohne Just-in-Time-Compiler und so weiter.
Richtig, da hat es
ja und da gab es ja ein paar Mal, genau, da war, ich glaube, da waren zweimal wirkliche, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich erinnern, ich habe jetzt ein neues Gerät gekauft, ja, weil es sich deutlich besser ging als vorher und eigentlich sehr lange gehalten hat, obwohl es schon wirklich Low-End-Hardware ist. Und ich denke mir, solche Geräte aktuell, ich meine, ja, wer weiß, wie es in einem Jahr aussieht, aber ich erwarte mir doch schon, dass ich mit einem aktuellen Smartphone wie jetzt der Galaxy S3, 4 oder das Nexus da zum Beispiel, ein bisschen länger halt noch mit aktuell, also von der Hardware zumindest, sofern es
die Software ist. Sollte eigentlich funktionieren. Ich, mittlerweile also sind ja die Spezifikationen so geisteskrank groß, sind ja 2 Gigramm, oder?
Das sind 2 Gigramm, ein Quad-Core.
Also da müssen sie ja das System schon sehr zuklassen. Ja,
damit fliege ich zum Mond.
Da kannst du zum Mars und noch weiter.
So, seid ihr noch stark genug für Content oder
machen wir langsam Schluss? Ich habe noch einen kurzen
Vergleich
zwischen Desura und Steam.
Ah ja, genau.
So, wenn du unter Linux versuchst, kommerzielle Spiele zu spielen, hat das ja bisher nicht so viel
ausgemacht. Steam ist ein neuer Player, das ist schon ein Dauerthema
auch bei uns. Im Prinzip gibt es jetzt 3 kommerzielle Plattformen. Das eine ist der Ubuntu One Shop, also der in Ubuntu integriert ist. Das zweite ist Steam for Linux, was jetzt circa eine Auswahl von 50 Spielen hat, oder vielleicht 100, aber manche sind dann so ein Spiel mit 3 Erweiterungen und 5 Soundtracks. Also das schrumpft dann sehr zusammen. Und der dritte große Player, den ich kenne, ist eben Desura, das auch so eine Art Steam.
Das schläft das erwähnt,
ja. Und mir ist halt aufgefallen, also ich war jetzt heute soweit nach meinem Kickstarter, also nicht heute, am Wochenende, nach meinem Kickstarter-Funding, habe ich gedacht, so, und jetzt möchte ich mal ausprobieren, wie das ist, über Steam für Linux 5 Euro zu zahlen für irgendein Spiel. Und ich habe einfach kein gescheites gefunden, was mir jetzt angesprochen hätte. Dann habe ich gesagt, okay, da gibt es auch so Alpha-Funding, also bei Desura heißt das Alpha-Funding und bei Steam heißt das Steam Greenlight. Das sind so, wo du Entwickler fördern kannst, die jetzt versuchen, ihren Game-Prototyp da zu pushen und dann kannst eben dein Marktinteresse bekunden oder eben die dann sagen, ja, ich würde das kaufen, mach so weiter. Und sie sagen meistens
erst mal. Wäre das Kickstarter oder Kickstarter ähnlich?
Ja, wobei du zum Teil nicht einmal vorfinanzieren kannst. Es geht eher darum, dass du dein Interesse bekundest und dass die abschätzen können.
Interesse
sponsern
bekundest. Zum Teil nicht einmal. Zum Teil
sponsert dann Steam die oder.
Nein, es geht eher darum, ob sie bei Steam, wie weit sie bei Steam hinaufkommen in die Frontseite und gepusht werden und gedisplayed werden.
Kriegst du dann so Sachen wie Alpha-Beta-Version, wenn du irgendwie fandest,
zum Teil, gleich früher? Zum Teil gibt es sowas, zum Teil ist aber auch gar nicht einmal die Option da, dass du vorher fanden kannst. Ja. Also es geht zum Teil echt nur darum, dass du sagen sollst, ja, das interessiert mich, das würde ich kaufen. Ja, also es hat nicht die Funktionalität von Kickstarter, genau. und da ist mir halt aufgefallen, ja, mir machen beide Plattformen keinen Spaß. Bei Steam nervt mich total, dass ich die Auflösung nicht vergrößern kann. Ich bin irgendwie zu doof dazu. Steuerung Plus oder Steuerung Mausrad drauf und dann wird es größer. Geht nicht. Und ich suche das Menü ab. Settings geht auch nicht. Vielleicht habe ich es nicht gesehen. Auf jeden Fall bin ich schon sehr genervt. Und bei Desura kannst du mit der rechten Maustaste etwas vergrößern, aber sobald du dann irgendwo ein paar Mal zurück oder nach vor surfst oder auf eine andere Seite ist die wieder klein und du musst das wieder vergrößern. Das ist für mich alles, was mein Browser schon kann, können die wieder nicht. Das ist für mich eine Degradierung vom normalen Browser-Erlebnis. Und
ja, aber ja, oft zum Beispiel auch, Entschuldigung, ich anlege bei, wenn Webseiten Apps rausbringen.
Ja.
Im Browser habe ich bereits Zoom und alles und dann bringen die eine verkrüppelte Version der Webseite, die in Wirklichkeit auch nichts anderes als nur ein WebKit-Fenster ist, wo ich weder zoomen kann noch meine
Eigentlich besser ist, du legst eine Bookmark auf dein Handy.
Also ja, genau. Und ich kann ja schon.
Es gibt schon einen Tumblr davor, wo immer die Screenshots gepostet werden, wo welche Seite nervt. Und ich will jetzt eigentlich nur das anschauen, aber er will immer vor eine App installieren.
Ja. Jedes Mal die App, die deutlich weniger kann.
Wir sollten ein negativ App-Ranking machen und miese App der Woche wählen oder so.
Ich fand es ja zum Beispiel auch so, früher gab es ja die Hofer mobile Seite. Hat alles gemacht, was man wollte, man hat immer gesehen, was aktuell so gibt. Mhm. Durchsurfen hat passt. Haben sie fertig gehabt, haben sie eingestampft und nur noch eine Android- und iPhone-Version.
Super,
damit man auf die Idee kommt, damit man es nicht verwenden. Ja, dass man nicht einfach auf die Seite geht, sondern dass man ihre App runterlädt. Super, was für zwei Plattformen halt gibt wieder.
Und nicht für dein Memo.
Genau, aber es ist eine mobile Webseite, mehr kann die App sicher auch nicht.
Wahnsinn.
Ja, das ist der Gruppenzwang. Du musst auf unsere Seite kommen.
Eine App für alles.
Die gute Seite.
Ja, genau. Fazit also für alle, die irgendwie vorhaben, jetzt durch Spiele programmieren Geld zu verdienen. Also ich war wirklich dieses Wochenende willig, Geld auszugeben und habe es nicht geschafft, auch nicht mit diesen Alpha-Funding- oder Steam-Greenlight-Seiten, weil ich bei beiden da nicht gescheit gefunden habe, wo kann ich sortieren nach Linux-Versionen. Also wenn da jetzt ein interessantes Spiel ist, habe ich im Gegensatz zu Kickstarter nicht rausbekommen, kommt das für meine Plattform heraus. Mhm. Und von DRM frei brauchst du natürlich bei den Plattformen nicht reden. Das ist nicht denen ihr Geschäftsmodell, also kannst du auch nicht erwarten.
Also du bleibst bei Kickstarter?
Ich bleibe bei Kickstarter. Also ich finde auch derzeit, wenn man jetzt spontan Lust hat, irgendwelche tollen Spiele zu finanzieren, bist bei Kickstarter oder auch bei Indiegogo wesentlich besser aufgehoben. Mhm. Also bei Indiegogo habe ich dann irgendeinen Kochtopf für Afrika gesponsert. Das ist kein Spiel, aber halt so habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt was Sinnvolles getan mit ein paar Euro. Also wenn man sozusagen aus seiner Laune heraus Geld ausgeben will.
Ja, aber was ich jetzt, es gibt so eine ähnliche Plattform, habe ich jetzt gesehen, für freie Software allgemein. Also wenn man irgendein ein Programm hat, was das und das zusätzlich bräuchte oder man will dieses Feature haben und ähnliche Sachen, dass man dafür was sponsert.
Und wie heißt die Plattform?
Das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe sie einmal kurz angeschaut. Sie hat jetzt aber auch nicht so schick ausgeschaut.
Okay.
Ich konnte sie leider noch nicht testen, aber anscheinend gibt es da jetzt vielleicht was, weil das ist was mir schon länger fehlen würde. Wo ich einfach sage, man braucht das und das und dann man schießt halt Geld hinterher.
Ja.
So was Ähnliches gab es auch für Bug-Reports.
Mhm.
Dass man bestimmte Bug-Reports auch mit Spenden zusätzlich halt so voten konnte.
Steckbriefe.
Dieser Bug ist schon so lange und es ist mir jetzt 20 Euro wert, dass der endlich gefixt wird, weil das brauche ich auf 100 Maschinen.
Hatte der Mark Shuttleworth jetzt einen Bug Nummer 1 bei Ubuntu geschlossen?
Ja. Bekommen. Windows hat die Marktmacht, ist der Bug 1 gewesen.
Marktführer. Ist Windows, das war Bug Nummer 1.
Irgendwie anders formuliert mit World Domination oder so.
Ja. Und jetzt auf dem PC so zurückgeht, meint er, ja, passt schon. Das ist zwar nichts, was er gefixt hat, aber...
Also was ich mir angewöhnt habe, ist Softwareprojekte, sofern es geht, dauerhaft per Subscription zu Flutter. Ja, Flutter,
seit du
Flutter. Und da kann man SSH, da kann man das F-Druid-Repository, was wir schon öfter verwendet haben. Sie könnten es noch mehr ausbauen. Ich muss sagen, Flutter stagniert gerade zur Zeit. Also mir gefällt das Interface nicht. Das mit den Followern anderer Leute, da habe ich dich und den Tim Pritlove als die zwei, die befeuern mich mit 1000 Einträgen, was sie nicht alles geflattert haben. Der Rest sehe ich kaum, weil ihr einfach alle runterdrängt. Ja, gerade zur Zeit bin ich gerade ein bisschen unzufrieden. Die könnten ein bisschen mehr
noch machen. Es gibt bei Flutter so einen Explorer-Modus, wo du einfach schauen kannst, was
es Neues gibt. Also die Kataloge habe ich mir durchgeklickt und so Ding.
Ja, war nichts Scheiß.
Das ist fehlt. Also sie haben aber jetzt immer mehr Services angeboten. Also mehr Verbindungen zu anderen Services gibt es immer mehr.
Flickr kannst du verbinden und noch so ein paar andere
Apps. Ja, YouTube und so
weiter. Stimmt, das war, daran haben sie ordentlich gearbeitet.
Was mich so stört ist, es gibt zwar noch immer dieses /submit, kann man ein neues Thing anlegen. Es gibt aber keinen Button mehr.
Ja, ja.
Du musst diese URL wissen, sonst kannst du kein Thing selber anlegen.
Nein, du kannst das Thing anlegen ganz unten. Ich habe auch einen Monitor. Ganz unten, da wo du so Geschäftsbestimmungen, AGB und sonstige Sachen hast, wo du nie im Leben hinklickst, da ist ganz in Mikroschrift 4 mm groß Submit a New Thing, was früher ein großer fetter Button war.
Ich check's auch mit diesem automatischen Zeug nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber ich habe meine Website zwar automatisch eingestellt, alle Videos, die ich hochgeladen habe, auch daneben so ein eigenes Thing zum Generieren. Nur was auf dieser Videoseite plötzlich nur noch Error anzeigt. Das ging früher. Plötzlich steht nur noch Error. Und ich habe keine Ahnung warum.
Tja.
Das sind so Sachen.
Zeit, dass Bitcoin ein Spendewesen mit wenig Transaktionsgebühren einführt.
Aber was
Bitcoin ist auch wieder die Frage, ob sie für Mikrotransaktionen wirklich so.
Ja, sind sie ja derzeit nicht geeignet.
Ja, da ist am Moment auch die Diskussion über Blockgrößen und dergleichen am Laufen und die Dust Prevention, dass man nicht zu kleine Transaktionen in die Blockchain bringt, weil die Blockchain ist ja mittlerweile schon über 7 GB. Also wenn du einen vollwertigen Bitcoin-Client, also nicht diesen Lightband, wie am Android-Handy installierst, dann lädt der mal 7 GB auf dein Handy.
Oh mei.
Und das ist nicht auf dein Handy, auf deinen Rechner. Und vor allem, das kann mit dem Tempo, vielleicht kann es schon, wenn die Platten schneller wachsen als die Blockchain. Aber
du meinst, irgendwann haben
wir das. Das ist eine heftig diskutierte Sache, wie man das machen kann. Man kann ja eine alte Spend Outputs bereits entfernen oder prunen, dass man sich zumindest nur mal die Hash-Values hält. Und nicht aber es ist also so ein Thema, was, glaube ich, so die Grund
diskutiert wird.
Ja, weil die einen sagen, das ist nicht dafür gedacht, die anderen sagen, es ist dafür gedacht und keiner will
es auch noch leisten können.
Es ist halt viele, viele Stakeholder und die da jetzt halt dran mitwirken und das ist aber das Schöne
an dieser Community.
Das sind von
wenn es genug Leute sagen, wir wollen transaktionsfreie Mikro Transaktionen haben für ihren Spendenzweck und so, dann wird sie vielleicht in der Programmierung mal hinsetzen und so einen Bitcoin-Fork oder was auch immer machen.
Na, dann wäre es wieder eine eigene Währung.
Nein, genau. Wenn du einen Fork machst, hast du zwei Dinge. Dann hast du Bitcoin zu was anderes.
Okay, oder eine andere Währung, und wenn die du dann problemlos in Bitcoin tauschen kannst.
Aber der Wechselkurs würde extrem spannend.
Bitcoin tauschen, du kannst nichts. Du kannst entweder Bitcoin selbst ändern und das kannst du nicht machen, indem ich zahle einen Programmierer, der programmiert. Damit ist es nicht getan.
Es muss auch akzeptiert werden.
Die Großteil des Netzes muss es auch einsetzen. Und die Nodes, also es haben ja nicht nur die Miner eine Stimmgewalt, also in dem Sinne, dass sie natürlich machen die Blöcke, die bestimmen, was reinkommt, aber auch jeder einzelne Node bestimmt, welche Transaktionen überhaupt im Peer-to-Peer-Netz gevorarbeitet werden. Wenn dein Node sagt, die ist ungültig, verwirft sie, dann sieht die vielleicht gar keinen Miner.
Das heißt, irgendwann könnte man dann so politische Boykottmaßnahmen machen, wenn alle Welt nur noch in Bitcoin zahlt, dass man sagen, so. Und von Amerika, da passt uns der jüngste Präsident nicht, so denen ihre Transaktionen tun wir jetzt nicht weiterspiegeln. Und dann,
du kannst es machen, wenn es andere auch machen.
Ja, einfach so, dann einfach so aus Bosheit.
Es ist auf jeden Fall eine große Community ohne es gibt schon zentrale Figuren und so. Das ist wirklich, das war auch auf der Andreas, ich weiß nicht, ob er im Podcast was erzählt, im Bitcoin-Podcast, der war ja in San Jose auf der Bitcoin 2013-Konferenz. Das war die größte Bitcoin-Konferenz bisher überhaupt weltweit. Und da wurde er auch von den Core-Entwicklern gesprochen, welche Single Point of Failures gibt es noch oder gibt es noch. Und zum Beispiel, es ist auch ein Single Point of Failure, wenn die Core-Entwickler alle vom Bus überfahren werden. Ja. Das darf nicht sein, dass das dann ein Problem wird. Ja? Oder wenn jetzt einer eine Bombe reinwirft, dann soll. Also, sie machen sich viele Gedanken, wie man das halt gut verteilt. Also, und
ist ein bisschen spät, wenn man auf einer Konferenz draufkommt, was alle Tatsachen haben, Raum noch dazu
dort wäre es noch möglich gewesen, wahrscheinlich. Letzte Chance
vertan.
Aber die. Also, sie. Es ist aber halt schön zu sehen, dass es so groß ist. Es gibt nämlich schon sehr viel zentralisierte Strukturen, die noch aufgebrochen werden sollten oder die man halt. Ja, das geht, glaube ich, zu weit, wenn man das jetzt.
Ja, man kann an der Stelle anbringen, nämlich, dass wir wieder ein Insert haben von einem Bitcoin-Andreasen, das wir am Ende dieses Podcasts gerne spielen werden. Genau jetzt, habe ich noch zwei
Filme und ein Buch. Entschuldigung, du hast noch viel mehr
Buch. Ich bin aber viel zu...
Schöner Leben. Schöner Leben mit Gregor.
Ja, naja, was weiß ich. Ich habe mir Evil Dead angeschaut. Tanz der Teufel sagt euch was?
Ja.
Also Tanz der Teufel ist Evil Dead, einfach ein englischer Titel. Und es war ja damals, wie man aufgewachsen ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, am Schulhof, also es war der verbotene Film und so. Hat der Sam Raimi Regie geführt damals, das war einer seiner zumindest ersten Projekte, die er so gemacht hat. Und der Bruce Campbell, so ein B-Movie-Darsteller, hat seine Karriere darauf begründet. Und die Handlung ist schnell erzählt. Ich glaube, das sind vier Personen, oder sind es ein paar mehr, mal weniger, wurscht, fahren in eine Holzhütte rein und öffnen das Necronomicon. Das ist ein furchtbares satanistisches Buch. Und ab dann geht alles schief und Kettensägen kommen ins Spiel und Blutspritzt. Also es ist alles dabei, was man davon hat. Es ist eigentlich die archetypische Holzblocks-Hütten-Story. Also das ist so wirklich, ja, es ist halt archetypisch für dieses Genre. Er hat dann noch einen zweiten Teil gemacht und einen dritten Teil. Der erste Teil, muss man sagen, ist, wenn man jetzt retrospektiv schaut, unfreiwillig komisch, weil er halt teilweise mit schlechten Effekten gemacht ist. Aber eigentlich kann man ihn auch, also ich habe viele Leute, die noch ein ziemlich richtiges Trauma davon getragen haben. Der zweite Teil ist lustig, weil er arbeitet mit falschen Rückblenden und falschen, also er erzählt den ersten Film neu, aber als wäre irgendwie der alte Film auch, als hätte der alte Film auch stattgefunden. Aber der alte Film hat überhaupt nicht so stattgefunden, wie es in den Rückblenden erzählt wird. Also es hat ziemlich einen Trash-Ansatz. Und den dritten Teil muss man wahrscheinlich gar nicht groß erwähnen, ist Army of Darkness der Zusatz und der war dann reine Komödie. Das spielt dann auch im Mittelalter.
Das heißt, er macht sich über seinen eigenen Film lustig in Army of Darkness, das kapiere ich das jetzt. Ich habe es immer für so eine komplette Parodie gehalten, die nichts damit zu tun hat.
Nein, nein, das ist, also das zweite endet dann auch irgendwie anders und wird auch aber rückgeblendet.
So. Ein kleines.
Wird rückgeblendet und da kommt der Bruce Campbell, der Hauptheld, eben ins Mittelalter, ins
Finstere. Ist das der Schwarzhaarige?
Ja, richtig.
Also da muss ich jetzt mich outen als totaler Army of Darkness Fan. Ich habe die ersten zwei Filme nur so am Rand mitgekriegt und so und habe mir immer gedacht, ja, wahrscheinlich müsste man da den ersten gesehen haben, damit man die Anspielungen versteht. Aber mir hat das total gefallen von den Effekten, die waren damals nicht schlecht.
Ja.
Und auch so die Story, einfach. Der Humor, das Mittelalter.
Das war total witzig. Also das war wirklich
ein Film, den man sich nicht oft genug anschauen kann.
Umsonst gibt es auch eine Pen-and-Paper-Rollenspiel-Umsetzung von
einem
Ding. Ja, von Darkness. Warhammer gibt es eine Erweiterung von Army of Darkness. Ja. Und jetzt haben sie eben den neuen rausgebracht. Der Sam Raimi ist nur noch Produzent und Bruce Campbell auch. Haben einen unbekannten Regisseur angelassen und es ist ein amtliches Remake vom ersten Teil.
Und es ist nicht mehr auf lustig, sondern...
Man muss sich's anschauen. Wenn man die Trilogie gesehen hat, sieht man sehr viele Anspielungen, aber jetzt nicht so plakativ auf einen Punkt zentralisiert, sondern so klein und fein. Prinzipiell ist es schon ein ordentlich hartgesottener. Also, wir hatten jemand ist bei unserer Gruppe mitgegangen, der hat einen dritten Teil gesehen gehabt und hat sich schon gefreut auf eine totale Komödie und so.
Ja,
und war dann doch etwas überrascht, dass das doch, es ist schon auch ein harter Horrorfilm, das kann man schon so sagen. Aber ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo es Blut regnet vom Himmel, ist es eh schon so absurd alles, dass es, also zumindest für mich in Sinn. Ich hatte das Pech und das Glück, ich habe eine Frau neben mir sitzen gehabt, die sich wirklich, also die habe ich nicht gekannt, die hat sich schon so komisch irgendwie so, wo sie sitzen möchten, glaube ich, hat sie nicht getraut, irgendwie alleine irgendwo zu sitzen und hat sich dann mitten in die Reihe reingesetzt. Die hat sich dann halt wirklich gefürchtet. Und ich habe, es war mir ein bisschen unangenehm, wenn ich dann bei Blutszenen und so gelächelt habe und so, weil ja, dass ich Angst vor Grauen umgeschaut und ich dachte, ja, das war aber auch irgendwie ein klassisches Horrorfilm-Besuch-Erlebnis. Was habe ich mir noch an? Ich habe mir noch angeschaut einen 90er Jahre Film, einen Science-Fiction-Film, Prayer of the Roller Boys, nennt sich der. Ist, wenn man ihn anschaut, ich hätte ihn auf 85 getippt. Also man merkt so, die 90er Jahre, da waren die 80er Jahre noch lange nicht gegessen. Und es spielt die Patricia Arquette mit, das, die könnte man vielleicht kennen. Und es geht darum, dass L.E. ist die Ökonomie, also ist irgendwie so die ganze Wirtschaft zusammengebrochen.
Eigentlich nicht so unrealistisch.
Nicht so unrealistisch, was dann unrealistisch wird, die Welt gibt es halt so Jugendgruppen.
Ja.
Und halt 90er Jahre modern, die Roller Boys, Dankeschön. Die fahren gern, das wird aber nicht erklärt, wieso, auf Rollerskates.
Okay.
Und da gibt es eine besondere Gang, die macht so ein bisschen auf White Power, wir nehmen okay. keine Drogen, und die hat so ganz große 80er Jahre Trenchcoats mit großen Schulterpolstern und fahren dann ganz böse mit ihren Rollerblades um. Der einzige Move, den sie special haben, irgendwie, den ich gesehen habe, ist, dass sie andere Leute umstoßen können irgendwie,
aha.
aber ansonsten nicht wirklich gefährlich wirken.
Superhelden ohne Superhelden.
Ja, und dann geht's halt in dieser, man kann sich's anschauen, wenn man in Gesellschaft ist und okay. unbedingt alle schrottischen Science-Fiction-Filme anschauen möchte, aus einer Epoche ist das sicherlich ein Vorreiter, also ganz, ganz oben an,
wir haben einen unsortierten Weinkeller und du schaust jeden schrottigen.
Das muss man schon gesehen haben, besonders es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass es 1990 war und das aber wirklich wie in den tiefsten 80ern aussieht.
Okay. Ja. Du wurdest nur mäßig gut unterhalten.
Ja, naja, zu zweit kann man sich schon anschauen, also wir haben schon einige Mal, wir haben eigentlich sehr viel gelacht dabei.
Okay. Irgendwie.
Also absurd schlechte Dialoge und es, ja, ich möchte nicht mehr spoilen. Und das letzte Song, dann machen wir eh Schluss, ist ein Roman von der Marlene Haushofer, den ich gelesen habe. Das ist eine österreichische Autorin, die hat 1920, glaube ich, geboren, ist 1970 gestorben. Und die hat einen, nicht so viel, die hat einen eigentlich Postapokalypse-Roman geschrieben, aber mal in einem anderen Setting. Es geht darum, dass eine Frau.
Die Wand, oder?
Die Wand heißt, ja.
Das kennt man.
Ja, ja.
Wurde ja verfilmt jetzt vor kurzem, ne?
2012, also ja, letztes ja. Jahr ist ein Film rausgekommen.
Und du hast jetzt das Buch gelesen, oder?
Ich habe das Buch jetzt gelesen.
Genau, ja. Ist eigentlich sehr zeitlos.
Schon, sagen, ja, ja, kann man sagen. Hast du es auch gelesen?
Ja,
schon. Okay. Ewig her.
Ja. Ihr kennt die Wand?
Nein.
Kulturliteratur.
Okay, dann darf man nicht so viel.
Das kann man lesen.
Ja, nur drei Worte. Das bekommt nämlich man eh schon ersten drei Seiten mit irgendwie eine Frau, die fährt mit Verwandten und dessen Frau zu einer Jagdhütte hin. Und eines Abends kommen diese Gastgeber von ihrem Kneipenbesuch nicht mehr zurück und sie kommt drauf am nächsten Tag, dass sie ihr Revier oder dass sie ihre nächste Umgebung nicht verlassen kann, weil eine unsichtbare Mauer dasteht. Und sie ist komplett abgeschottet. Sie beginnt dann das Areal ein bisschen zu erkunden, aber kommt drauf, sie ist gefangen durch eine unsichtbare Mauer.
Also sie lebt in Oberösterreich oder irgendwo im tiefen Wald, halt wie Robinson Crusoe auf einer Insel mit, glaube ich, Katze und Hund und Kuh oder so.
So in der Richtung, nicht so viel Spoil.
Und lebt dann halt relativ allein.
Genau. Spoil. es ist ein, man kann es dann vom Grundton sagen, es ist ein sehr meditatives Buch eigentlich. Es strahlt sehr viel Ruhe aus. Es geht so ums Einsiedler-Thema auf jeden Fall.
Ja. Aber es kommen keine Zombies vor.
Nicht, gar nicht
mit der Hütte.
Kann man nicht ganz ausschließen, ist aber kein Zombie-Roman, so wie ich ihn lesen würde.
Okay.
Habt ihr gehört von diesem Jane Austen-Roman mit Zombies auf Zombies? Das gibt es bei, glaube ich, Thinky, kann man den kaufen. Mhm. Da haben sie einen Jane Austen-Roman angenommen und haben Zombies reingeschrieben in jeder zweite Passage. Und da gab es dann eigene Optionen, wo man dann noch 10% mehr Zombies drinnen hat. Zombie-Roman. Ja. Das war's auch.
Jetzt mit mehr Zombies.
Florian, Schlussrennen?
Wir sind noch ein kurzes Thema, was ich erwähnen könnte. Wir waren ja letzten Mittwoch mit der FSFE in Engerwitzdorf im Oberösterreich. Das ist gleich neben Linz.
Was kann Engerwitzdorf?
Engerwitzdorf ist eine relativ moderne Gemeinde, kann man sagen. Die sehr groß in Transparenz und Open Data ist. Deswegen haben wir den Document Freedom Day Award überreicht.
Dem Bürgermeister oder den habt ihr so Leuten im Dorf so?
Die haben einen Open Data Stammtisch gemacht an dem Tag, haben auch Leute von jemanden von OpenStreetMap eingeladen, ein paar Leute von den auch die von Wien und von Linz, die Open Data machen, waren auch dort und haben halt gesehen, wie es bei ihnen so abläuft, welche Software sie da wie haben. Was sie dann alles freigeben und wieso sie das alles machen. Mhm. Und
das ist ein kleines Dorf, das ist jetzt nicht irgendwie eine Stadt mit technischer Uni oder so.
Naja, es sind. Erst da haben wir Engerwitzdorf gefunden, dann schaut da ein Pfeil irgendwo rüber, das Gemeindezentrum ist dort, das ist dann in Schweinbach daneben.
Okay.
auch so ein, ja, es ist eine, irgendwie eine Gemeinde aus 30 minzigen Orten zusammengefasst. Okay. Nicht gerade groß. Aber die sind anscheinend immer schon sehr groß dabei gewesen.
Und haben Sie erzählt, warum Sie immer schon auf Open Data gehen oder einfach nur persönlich?
Naja, es war irgendwie, das hat sich anscheinend so ergeben, weil Sie früher immer auch Ihre Ihre Sitzungsprotokoll gleich am nächsten Tag die wichtigsten Punkte online gestellt haben und nach ein paar Wochen die, alle Protokolle, was Sie wie beschlossen haben, was vorkam. Und das ist auch sehr auf Transparenz.
Ah, Wahnsinn.
Einfach so.
Der Bürgermeister hat ein ganz Geheimnis, das ist in Österreich noch.
Wahnsinn, ja.
Ja, die haben das anscheinend gar nicht. Und die haben jetzt insgesamt inzwischen 166 Datensätze freigegeben.
166?
Ja, 166 verschiedene Datensätze von Sachen wie die Höhe von irgendwelchen Hochbehälter oder so heißen die.
Also haben so Wasserdinger. Silos oder?
Nein, ja, irgendwelche Wasser, dass der Wasserdruck, weil deswegen okay. Weiter oben, dass der Wasserdruck gut ist. Irgendwelche Wasserbehälter.
Also Sie bekämpfen alles. Das Amtsgeheimnis sozusagen in Österreich.
Genau.
Dürfen die denn das?
Ja, alles, was nicht personenbezogen ist, geben Sie mal Wahnsinn. Alles Mögliche frei.
In Österreich.
Ja, und das sogar in wirklichen offenen Formaten, wirklich maschinenlesbar unter einer CC BY-Lizenz.
Aber der Bürgermeister ist nicht zufällig Informatikstudent oder so.
Genau,
also, nein, also das selbst, also dass der Großteil ist nachher wirklich von der Initiative, nachdem er schon das ungefähr so dort in der Philosophie, also in der drinnen war, dass sie transparent sind und so weiter. Gab es eine, die hat ihre, was war das? Irgendeine Arbeit in Krems, glaube ich, geschrieben, genau über Open Government Data und hat das dort dann das Projekt umgesetzt. Im Zuge ihrer Arbeit.
Also Sie haben sozusagen eine Diplomarbeit gekriegt?
Sie hat im Grunde ihre Diplomarbeit mit dem Projekt auch zusammen gemacht und hat sehr viel Arbeit reingesteckt.
Das heißt, die Mentalität war schon da und sie hat das Ganze gehoben auf eine technisch-professionellere Ebene. Dann
genau, sie hat das dann wirklich so viel weitergeführt in die Richtung,
wie es da geht. Und die haben nichts dagegen gehabt.
Ne?
Also, gelernter Österreicher bin ich entsetzt. Irgendwas stimmt da nicht.
Ja,
also dann muss man Weltbild ändern. Oder
es ist schon sehr nah. Naja, Oberösterreich, da oben ist ja gleich Tschechien und so. Ah. Deswegen, das ist zu nah an der Grenze.
Okay.
Kommt da schlechter Einfluss da. Ja.
Na, klingt cool.
Die, wo wir angekommen sind, die haben einen E-Tank, also einen E-Parkplatz. Zwei E-Parkplätze hinter dem Gemeindezentrum.
Open Data allein reicht nicht.
Nein, die haben auch noch für Elektroautos Tankstelle und Parkplatz in einem
was ist
dahinter.
Los bei denen?
Und ein Kulturzentrum, was modern ausschaut. Es ist echt
komisch. Ein Hackerspace auch noch? Oder?
Nee, nur haben wir, vielleicht. Noch nicht geschaut.
Land.
Wer weiß.
Es gibt so ein
Sie überlegen auch, ob sie nicht irgendwie eine WLAN,
also ich offene
WLAN-Glocke machen wollen oder so.
Ich bin beeindruckt von Oberösterreichern, wie die das tun.
Ja.
Na gut. Hast du gesagt?
Ein Knacks.
Das waren die Trommel für unsere Hörer.
Gregor, ein schönes Schlusswort.
Munter bleiben.
Einschlafen.
Und ich weiß schon, was ich tue heute Nacht. Army of Darkness auf YouTube schauen.
Und es war mal das Leben.
Ach ja, genau.
Abwechseln, das sind wunderbare Träume.
Okay, dann alles verabschieden wir uns wie üblich mit dem Bitcoin-Update-Inhaltsverzeichnis.
Richtig.
Damit Sie Lust haben, auf bitcoinupdate.com.
Bitcoinupdate.com.
Die Andreas und Andreas anzuhören mit ihrem neuen Bitcoin-Update.
Yes.
Ansonsten, da es nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder schlechtes Wetter ist, werden wir uns wahrscheinlich wieder in der Zypresse treffen. 19:30 Uhr, nächsten Montag, oder falls es wirklich schön ist, im alten Agar.
Mhm. Alles klar. Gut dann, bis zum nächsten Mal.
Schön war's.
Bis dann.
Bitcoin Community wächst schneller als Gesamtmenge an Bitcoins. Kontraktsverifikation verpflichtend. Fintrack, Bitcoin-Handelsplätze sind keine Money-Services-Business.
Liberty Reserve-Eigentümer in Costa Rica festgenommen.
US Treasury, Geldwäscheuntersuchungen sind kein Schlag gegen Bitcoin.
Bitcoin QT 082 Final Release.
Bitcoin Konferenztalks verfügbar.
Dan Kaminski prophezeit das Ende von Proof of Work für Bitcoin.
Difficulty steigt um 18%.
Butterfly Labs nimmt Vorbestellungen für lose Chips an.
Humble Bundle 8 für Bitcoins.
Und Bitcoin Austria Meetings in Graz und Wien.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.